Heute reisen wir auf dem Planeten Adelpha, wagen uns allein in die Dunkelheit und retten Goblins vor der Ausrottung. All das und mehr jetzt hier im Game Talk. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Game Talks, eurem wöchentlichen Gaming-Magazin hier bei Rocket Beans TV. Und ich freue mich wieder, zwei ganz wunderbare Gäste an meiner Seite zu haben. Es ist die Metroidvania-Crew, wenn ihr RBTV Home gesehen habt letzte Woche. Ich freue mich, dass wir in der Konstellation heute nochmal hier zusammenkommen. Und tatsächlich greifen wir auch ein, zwei Talking Points nochmal auf, die wir da letzte Woche hatten. Hallo Gregor.
Hi, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, wir haben uns jetzt als Gruppe zusammengetan. Das ist der nächste Gig, den wir spielen hier, ne?
Ja, die neue Supergroup. Und hallo. Matthias, schön, dass du auch mit dabei bist.
Oh ja, vielen Dank. Ich freue mich immer, hier zu sein.
Ja, und wir haben eine pickepackevolle Sendung heute nochmal für euch vorbereitet. Wirklich viele Spielethemen drin. Und ich würde sagen, ohne große Umschweife können wir auch starten mit einem Spiel, was letzte Woche veröffentlicht wurde. Und du, Gregor, hast dich ausgiebig damit beschäftigen können. Du, glaube ich, auch, Matthias, ne?
Ich habe ein bisschen reingeguckt.
Es geht um Outcast, die Fortsetzung eines alten PC-Klassikers aus den 90ern. Hat nicht die 2 im Namen, ist aber tatsächlich das Sequel, jetzt nachdem es schon mal ein Remake gab von ein paar Jahren, von Teil 1. Gregor, was waren deine Eindrücke vom Spiel?
Ja. Sozusagen ausgiebig ist vielleicht übertrieben in der Hinsicht. Ich habe einige Stunden gespielt bisher, ist gerade aber auch rein zufällig mal wieder ein ganz großes Rollenspiel draußen, das meine Aufmerksamkeit und meine Zeit in Anspruch nimmt. Nichtsdestotrotz, du hattest, Fabian, meine ich, ja über die Demo vor einiger Zeit schon gesprochen, die rausgekommen ist. Die Demo hatte ich mir jetzt nicht angeschaut, weil ich wusste ja, dass das Spiel kommt. Ich selbst war ja auch damals, als der erste Teil erschien, ist recht gut vertraut damit. Ich merke aber, das ist auch schon dann wieder seine 25, 26 Jahre dann her. Das Sci-Fi-Epos um Cutter Slade, einen Menschen, der als der Ulukai, der Retter einer fremden Zivilisation auf einem Alien-Planeten unterwegs ist und dort den Highland spielt, sagen wir es mal so. Es war ein ganz nettes Action-Adventure mit revolutionärer Technik, seinerzeit Mitte der 90er, als es rausgekommen ist. Und es gab viele Versuche in den Jahren dazwischen, immer wieder mal ein Sequel zu machen. Ich kann mich an so gecancelte PS2-Projekte erinnern, die Jahrtausendwende, wo es schon mal so erste Footage gab. Und das war so auch ein bisschen mein Gedanke. Also nicht, dass man es jetzt mit dem PS2-Spiel gleichstellen will, aber es fühlt sich ein bisschen wie 20 Jahre mindestens zu spät an, gefühlt, weil so ein Hype oder überhaupt so eine Fanbase oder sowas, das sind nur ganz alte, verknöcherte Leute, wenn dann nur noch über die sich so dran erinnern. Also ist das nicht unbedingt der Selling Point. An sich, was ich bisher erlebt habe und gespielt habe, also es setzt wohl storymäßig daran an, wir spielen den gleichen Charakter wieder mit Cutter Slade, der jetzt wieder als der Ulukai unterwegs ist, und da Elemente sind so reingemischt, ein bisschen von James Camerons Avatar, habe ich das Gefühl. Mhm. So von wegen, Menschen wollen einen Alien-Planeten einnehmen, aber man selbst ist nicht unbedingt auf der Seite der Menschen, denn man ist ja der Ulukai und will.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre: True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissy und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Die den Aliens Frieden sozusagen bringen und ist da so ein bisschen so zwischen den Stühlen. Ich habe Fun damit, muss ich sagen. Ich habe Schlimmeres erwartet, auch wenn sich das jetzt nicht nach einem großen Lob oder sowas anhört. Also von dem, was ich bisher gesehen habe, braucht man das Sequel unbedingt. Ja, du hast natürlich die Fans von Anno dazu mal, aber doch so ein Open-World-Game, was es ja auch dann wieder ist, mit von wegen auf einem Alien-Planeten unterwegs, viele Aufgaben erledigen, so Questgeber sich holen, Basen befreien und so weiter und so fort, Sachen einsammeln, Quick-Travel-Punkte freischalten, der Story folgen. Sowas hat man ja schon sehr häufig in den letzten Jahrzehnten gesehen, insbesondere, es gab ja auch das Avatar-Spiel vor ein paar Monaten.
Nicht so lange her,
ja. Was ja auch gar nicht mal so schlecht war, da auch so kurz reingeschaut, gerade visuell war das ja sehr interessant. Nicht, dass ich sagen will, dass da irgendwas von Avatar abgeschaut wurde, weil Outcast ist natürlich der ältere IP, aber da hat man sich bestimmt so ein paar Gedankenspiele mitgenommen, gesagt, wenn wir das als zentralen Konflikt machen, Menschen gegen Alien-Kulturen und einer, der so auf beiden oder speziell auf der Alien-Seite dann nochmal mehr unterwegs ist, fühlt sich so ein bisschen danach an. Was mir Fun gemacht hat, ist einerseits dieses nostalgische 90er-Jahre-Sci-Fi-Seriengefühl. Es fühlt sich sehr an, als ob es so eine Folge Stargate sein könnte, mhm. weil wir haben ja auch diese Tore, die fast schon wie Stargates funktionieren, wo sie ja hin und her travels. Könnte ja auch Sonntagnachmittag auf RTL laufen oder sowas. Zwischen Sequest DSV und Erde 2 gibt's jetzt Outcast 2 noch. Sehr viele wieder so typische Gespräche mit Aliens, mit ihren eigenen Geflogenheiten und Spezialworten, die du dir nochmal freischalten musst. Ich habe leider nicht die Flugfähigkeit mit dem Jetpack, sondern ich habe dann mehr so ein bisschen erstmal erkundet und die anderen Sachen gemacht. Aber alleine das Jetpack schon am Anfang bringt schon ein paar echt schöne Traversal-Möglichkeiten. Mhm. Ich fand's echt cool, dass du damit so spezielle so Boost-Dashes machen kannst. Es hat allgemein so eine schöne Wuchtigkeit gehabt im Nahkampf, wenn du gegen Gegner da angehst. Da hast du so eine Art Elektroschildschlag und der fühlt sich richtig knackig an. Ich habe auf jeden Fall irgendwie mehr Fang gehabt und ich habe heute mehr fallen lassen, als ich gedacht habe. Ich würde es gerne tatsächlich weiterspielen. Ich muss mal schauen bei der Fülle an Games, die gerade ansteht, ob ich da die Zeit investieren kann.
Ich habe eine Frage an dich. Ich habe ja die Demo gespielt und mir kam das relativ konventionell vor, so in seinen spielerischen Bestandteilen. Und es lebt natürlich, du hast es schon gesagt, davon, dass es eben diesen berühmten Vorgänger hatte, der wiederum damals sich vor allem durch seine Grafik ausgezeichnet hat, weil es diesen Voxel-Stil damals hatte. Das ist ja hier nicht mehr so. Das Spiel sieht aus wie viele andere Action-Adventures auch. Und für mich spielt es sich auch so ähnlich. Siehst du da noch irgendein USP, wo du sagst, das macht das Spiel besonders oder anders? Oder muss man schon tatsächlich offen sein für diese Marke oder auch sagen, ich mochte den Vorgänger so gern und ich mag Cutter Slate so gern und deswegen gucke ich jetzt in dieses Spiel rein oder hebt es sich sonst auch in irgendeiner Form ab von anderen zeitgenössischen Spielen dieses Genres gerade?
Schwierig, also bisher nicht wirklich groß, würde ich persönlich sagen, aber es kann natürlich noch alles sein, wenn man wirklich mal länger reingespielt hat und dann, wenn ich so mal ein bisschen mehr Möglichkeiten mit dem Jetpack haben, mit dem herumfliegen, weil ich glaube gerade, dass das Traversal, das Erkunden ist das, was am ehesten Spaß macht, aber so. Ich fühlte mich schon, selbst als jemand, der das Original vor 25 Jahren gespielt hat, so ein bisschen, wo bin ich gerade, wer ist dieser Charakter, warum redet der die ganze Zeit mit sich selbst? Cutter Slate irgendwie so als alternder Divorced Dad, der unterwegs ist und persönliche Traumata irgendwie hat, ist auch nicht so ein Hauptcharakter, der mich hier unbedingt groß reingezogen hat. Also ich hatte nicht so diesen gleichen Sog wie noch vor 25 Jahren und selbst jemand wie ich, wie gesagt, ich habe mich nicht so richtig direkt abgeholt gefühlt, vor allem so vom Wiederwegen. Es fängt an und ich bin Cutter Slate, ich habe Amnesie, ich rede die ganze Zeit mit mir selber und ich versuche mich da so ein bisschen zurechtzufinden, du wirst so ein bisschen reingeworfen. Ich weiß nicht, was das Spiel dir sonst bieten könnte. Die Grafik ist vollkommen in Ordnung, finde ich.
Das fand ich auch,
sieht teilweise von der Umgebung echt hübsch aus, zumindest im Grafikmodus. Der Leistungsmodus auf der PS5 ist ein bisschen wackeliger oder so. Also ich würde es aber wahrscheinlich eher im Grafikmodus spielen, weil es dann doch einigermaßen hübsch ausschaut. Hab's auf Deutsch gespielt. Synchro, wir haben ja jetzt nicht mehr Manfred Lehmann als Sprecher, den ehemaligen Bruce Willis-Sprecher, aber jemand, der zumindest nah dran versucht zu klingen.
Ist auch sehr ähnlich tatsächlich.
Also so, aber Cutter Slate als Charakter lässt mich hier noch irgendwie kalt, muss ich sagen. Es fühlt sich alles so ein bisschen konstruierend. Du musst meines Erachtens so entweder Nostalgie haben für 90er Sci-Fi oder für so alte Games oder ansonsten für mein Gefühl nicht viel andere große Open-World-Spiele haben, die du gerade auf dem Zettel hast, um dich da mal reinfallen lassen zu können. Ansonsten wäre im Moment für mich noch nicht so groß dabei, wo ich sage, okay, das zieht ja bitte dem AAA-Game oder dem Geheimtipp oder den anderen Sachen vor. Mhm. Aktuell jedenfalls.
Matthias, wie geht es dir? Was ist deine Erfahrung so mit dem Spiel bisher?
Vom Prinzip her muss ich Gregor da recht geben. Also das ist, hat schon eigentlich fast alles gesagt. Es ist halt so dieser 90er-Jahre, was heißt 90er-Jahre, frühe 2000er-Flair, ne? Es ist halt, ich habe so das Gefühl, das Spiel nimmt sich selber nicht ganz so ernst. Es ist alles so ein bisschen lockerer. Dadurch habe ich irgendwie das Gefühl, aber auch eine geringere Einstiegshürde zu haben. So ein Avatar, wenn ich da so einen Avatar vor mir habe mit seinem Bombast und seiner riesigen Welt und irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie die Spielzeit von Outcast ist, aber es fühlt sich irgendwie so an, als, das kann ich mal eben noch einschieben. So, das ist nicht so ein, da muss ich mich jetzt auf die Welt einlassen. Das ist jetzt nicht so ein, ich muss da diese epische Geschichte, sondern ey, es ist pretty much straightforward. Er kommt da in die Welt rein und ja gut, jetzt muss er die Welt retten. Nimmt sich selber nicht ernst. Humorvolle Dialoge, so muss man drauf stehen, auf diesen etwas flapsigen Flair.
Ja.
Aber ich glaube, kann schon funktionieren. Aber es ist jetzt, ist halt kein Überflieger. Es ist halt so eine Bärige, aber gerade das kann ja auch irgendwie seinen Charme mitbringen.
Also hier steht für Outcast Main Story 8 Stunden, Outcast 2 New Beginning. dass du 8 Stunden brauchst, also um einiges weniger als im...
Kürzer als ich dachte.
Ja, aber natürlich hier Completion ist 20 Stunden als Open-World-Spiel. Hängt alles davon ab, was du dann da aufgetragen bekommst.
Klingt für mich aber ehrlich gesagt gerade reizvoller als so ein Avatar, weil es halt so 8 Stunden die Story durch, 20 Stunden in der Welt und dann ist das Ding auch durcherzählt, ein bisschen locker, ein bisschen... Ich meine, wenn er da durch die Gegend fliegt mit seinem Jetpack, das sieht ja auch alles ein bisschen... Es ist alles so... funktional mit, denk nicht zu viel drüber nach. Das also ist jetzt nicht ein, wir haben das große Universum geschaffen.
Sondern dann würde ich aber auch sagen, ist ein Open-World-Spiel dann was für dich dann unbedingt, wenn du sagst, da möchte ich mich eher nicht wirklich in die Welt groß fallen lassen und wirklich da erkunden, weil es macht schon so ein bisschen aus. Und Horizon hat mir zum Beispiel Spaß gemacht, nicht damit, dass man es mit dem hier exakt gleichsetzen kann, aber so, oh, ich wollte dann mal sehen, wirklich, was in allen Ecken ist und wie die Kulturen da sind und alles. Und wenn ich mich hier auf so ein Main-Quest konzentrieren musste und dann sage, ah, ich mache jetzt nicht nochmal die 17 Basen, die da reingehauen haben, dann ist das nicht unbedingt auch ein Genre für mich oder das Spiel reizt mich nicht in diesem speziellen
Fall. Wolltest du das bei Horizon wirklich sehen?
Ich habe bei Horizon, glaube ich, alles gemacht, was man machen konnte.
Okay, krass. Ich fand Horizon wieder so, das war sehr...
Im Original jedenfalls.
Fokussiert darauf, so seine Welt auch gut zu erzählen. Und jeder Charakter hat ganz viel dir noch mitzuteilen auf dem Weg und so. Das hat mich fast ein bisschen abgeschreckt irgendwann, wo ich dachte, hey, ich möchte hier eigentlich nur schnell durchkommen und weiter 3 Metalldinos irgendwie gerne erledigen. Also das hatte ich da irgendwann ein bisschen über tatsächlich. Ich finde, ein Spiel muss so einen Mittelweg finden, was das angeht.
Und das ist halt so ein bisschen der Punkt. Also ich habe jetzt seit längerem keine Open-World-Spiele gespielt. Ich glaube, seit Elden Ring fast. Und das, ich habe aber zwischendurch Lust drauf gehabt. Das war so ein, ach, eigentlich hätte ich mal wieder Bock, so Assassin's Creed, Open World, durch die Gegend laufen, ein paar Missionen abhaken, einfach so ein bisschen Checklist-Style.
Hast du kein Tears of the Kingdom gespielt?
Ja, okay. Doch. Tears of the Kingdom. Aber gerade das ist so, das muss man sich so ein bisschen erarbeiten. Das sind hier 100-Stunden-Spiele, das ist ein aber einfach nur Checklist abarbeiten, hätte ich Bock drauf, aber so ein Assassin's Creed fange ich nicht an, weil das dauert wie lange und es sind so viel Stuff und ich finde riesige Open World, da klingt das gerade so, ey, das hast du in 8 Stunden durch, aber hast mal wieder so ein bisschen eine Story und ein bisschen Checklist abarbeiten.
Sobald aber der Begriff es zu Checklist abarbeiten wird, dann ist es so ein Versäumnis des Spieles, wenn du dich dann so fühlst, als ob du eine Liste abarbeitest. Das sollte mir das Gefühl geben, hast du wirklich das Interesse daran? Wie gesagt, so das andere Spiel, wo ich gerade dran sitze, das wir dann bald auf dem Sender hier auch nochmal dann sehen werden, das hat dann eine Open World und da bin ich auch gerade eher dabei. Ich möchte in alle möglichen Ecken gehen und mir die Welt dann primär anschauen, wie es bei einem Elden Ring dann hatte zum Beispiel oder Tears of the Kingdom, auch wenn ich da die Welt schon 6-7 Jahre vorher schon mal besucht hatte, habe ich sie also wiederentdeckt oder sowas. Aber wenn ein großes Open-World-Spiel nicht diesen Pull hat und mich da reinziehen kann, also ich kann mich komplett da fallen lassen, wenn es dann zu einem Checklist abarbeiten wird, dann hatte ich das Spiel entweder verloren oder das Spiel nicht seine Aufgabe gut genug erledigt, um dich dann dran zu halten.
Oder diese Einzelaufgaben machen richtig viel Spaß. Ich habe da auch manchmal, ich bin da schon ein bisschen noch bei Matthias, finde das manchmal ganz gut, so Sachen auch ein bisschen abzuarbeiten, wenn es einfach irgendwie schnell geht und du dann die Erfüllung
Experience.
Also du hast das ja auch bei viel besseren Spielen. Also nehmen wir mal, keine Ahnung, Mario Wonder oder so. In gewisser Weise ist das auch irgendwann Sachen abhaken. Dann sagst du so, okay, ich gehe da nochmal in das Level rein, weil ich da irgendwie eins von diesen Dingern verpasst habe und so. Das musst du nicht machen, aber das ist natürlich dieser ein Spiel komplettieren Gedanke, das ist ja schon auch ein Antrieb. Und da finde ich es dann tatsächlich auch eher gut, wenn so ein Spiel eben nur 8 bis 20 Stunden lang ist, würde ich dann viel eher anfangen, als wenn es 80 bis 100 Stunden lang wäre. Mhm.
Also ja, wer spielen möchte, gerade rausgekommen, oder ist gerade jetzt rausgekommen, ne?
Letzte Woche am 15.
PC, PS5, Xbox Series X und S. Wie gesagt, PS5-Version habe ich gespielt und war auf jeden Fall durchaus wesentlich mehr angetan, als ich so ein bisschen befürchtet hatte am Anfang.
Sehr gut, dann nehmen wir das mal mit. Ihr könnt euch gerne, wenn ihr mehr vom Spiel sehen wollt, auch noch ein Let's Play angucken. Haben Krogi und Anton das gespielt, das ist schon im Let's Play-Channel online. Spielen sie, glaube ich, 2 Stunden rein. Guckt da mal, da seht ihr noch mehr praktische Eindrücke. Und wir machen weiter mit einer ganz anderen Art von Spiel, was ich ganz spannend finde, weil ich häufiger mal Videos dazu gesehen habe von Leuten, die da sehr gehypt drauf waren. Es ist ein PC-Titel, der erschienen ist, den sich jetzt Matthias angeguckt hat, gibt es seit dem 12. Und dieses Spiel heißt Goblin Stone. Ich bin sehr gespannt, Matthias, was du darüber jetzt erzählst, weil seitdem es raus ist, habe ich sehr Gutes, aber auch sehr Schlechtes darüber gelesen. Was für eine Art von Spiel haben wir hier vor uns?
Also es ist ein Dungeon-Crawler mit Strategieelementen. Man steuert eine Gruppe von Goblins durch Dungeons gegen Gegner und versucht, seinen Goblin-Stamm zu neuen Rühmen zu führen, zum Überleben, das Überleben zu sichern, wie auch immer. Es spielt so ein bisschen damit, dass man halt die bösen Goblins spielt und die Orks sind natürlich deine Freunde, wohingegen die bösen Abenteurer, Menschen und die Elfen, das sind ja alles die Bösen und die bösen Halblinge, Halblingstrupps und so weiter. Also es spielt so ein bisschen mit den Erwartungen und dass man die eigentlichen kleinen Bösewichte spielt, die jetzt die Helden werden. Es hat einiges an Charme. Ich fand den Trailer auch richtig gut und so. Ich hatte auch echt Lust, mich da reinzufuchsen. Mhm. Mich hat's aber leider auch recht schnell verloren, weil es dann irgendwie hier und da nicht so genau weiß, was es möchte. So, auf der einen Seite sieht man hier die ganzen Goblins, jeder kriegt seinen eigenen Namen und ein bisschen wird so erzählt, so ja, freunde dich ein bisschen mit den Goblins an und jeder kriegt seine eigenen Stats und ja, du kannst deine Heldentruppe aufbauen und die können natürlich auch sterben und dann musst du neu rekrutieren und die gehen dann in die Ahnenhalle ein, so ein bisschen dieses, oh ja, pass auf deine Truppe auf. Mhm. Gleichzeitig vermittelt sie aber auch, ey, Masse statt Klasse, hau halt deine Basis voll mit Goblins und dann kannst du die auch 1:1 auswechseln, dann kriegt ihr halt eine Waffe. Die machen nicht wirklich viele Unterschiede. Es gibt am Anfang diese 3 Klassen, wenn ich mich gerade nicht irre. Quasi der Hunter, der Verteidiger und der Magier. Mhm. Oder ohne Klasse nimmst du mit und dann, ja, los geht's. Und dann hat sich das sehr schnell irgendwie erschöpft, das Gameplay.
Also da, wenn ich da nochmal kurz einhaken kann, ja. Wie ist denn so das Gameplay? Weil zum Beispiel am Anfang denkt man hier eher, das sind so rundenbasierte Kämpfe und dann tauchen da aber auch diese Karten auf und ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen ein Deckbuilder-Spiel. Also wie genau läuft denn das dann ab? Also auch scheint ja viele Konflikte oder Kämpfe auch im Spiel zu geben.
Das ist halt auch wieder, das ist so ein bisschen ein Mix von allem. Auf der einen Seite ist es Strategie. Du hast oben so eine Active Time Bar, wo du genau siehst, wer als nächstes drankommt. So, dementsprechend musst du dich auch so ein bisschen positionieren. Wer kriegt den Angriff ab? Kommt der Blocker dann in Zeit nach vorne, um den Angriff zu kassieren? Mhm. Weil sie alle nacheinander angreifen und in der Reihenfolge stehen, in der sie angreifen werden, die Gegner genauso. Manche Attacken können nur Gegner 2 und 3 angreifen und so weiter. Da drauf gibt's dann aber noch, dass jede Klasse ihre spezifischen Angriffe hat, was aus irgendwelchen Gründen ein Kartensystem ist.
Okay.
Wo du dir in deiner Basis neue Karten freischalten kannst. Du kannst aber nur 4 Karten mitnehmen jedes Mal und 2 davon werden zur Auswahl. Also es ist noch so ein, oder 3 sind zur Auswahl, genau. Das heißt, 3 von 4 sind immer zur Auswahl. Weshalb das Ganze so ein bisschen, ja, auf einer gewissen Art hast du da noch einen Randomness-Faktor drin, aber halt auch nicht so richtig. Ist jetzt nicht wirklich ein Deckbuilder, dass du da irgendwie dein Deck immer krasser machst und da wirklich Entscheidungen triffst, sondern du entscheidest halt, welche von diesen 4 Attacken nehme ich mit und 3 davon kannst du einsetzen. Gewissermaßen unnötig verkompliziert. So, du kannst also du kannst dir mehr Karten freischalten, aber ob du jetzt Karten freischaltest oder die Attacken, hat jetzt nicht wirklich einen Aspekt dahinter.
Für wen würdest du dieses Spiel denn jetzt empfehlen? Also wen soll das ansprechen, für Leute, die auf welche Art von Spielen stehen, ist denn das gemacht? Weil ich finde es wirklich relativ schwierig, so zu greifen. Ich finde, es sieht an sich nett und interessant aus in den Videos.
Grundsätzlich hätte ich damit sehr viel Spaß gehabt. Also es geht schon auf diesen Strategie- und dieses taktische Kampf-Gameplay rein. So ein bisschen Darkest Dungeon-mäßig. Sowohl vom Gameplay her, als auch, glaube ich, wo es Story-Mood-technisch hin möchte. Mit deine Einheiten können halt auch sterben oder Nachteile bekommen und du musst überlegen, schicke ich sie jetzt in Ruhestand oder hol einen neuen oder schafft der noch einen Abenteuergang? Das möchte das schon ganz gerne und das kann es auch ganz gut. Das Ganze wird halt nur durch so viele Kleinigkeiten irgendwie verkompliziert, dass du hast nicht wirklich Progress. Es fühlt sich nicht so an, als würdest du deine Goblins wirklich leveln können. Mhm. Also die kriegen keine Erfahrungspunkte, sie steigen nicht auf. Du kannst nur stärkere Goblins bekommen, indem du stärkere Goblins züchtest. Dann steckst du 2 Goblins in deine Brutkammer und dann kommt das Kind von ihnen raus.
Okay.
Die kriegen dann die besten Perks der Eltern, aber auch nicht wirklich. Also ist dann auch wieder so ein Glücksspiel. Kriegst du jetzt einen besseren? Also den ganzen Stunden, die ich gespielt habe, habe ich jetzt nicht irgendwie geschafft, da.
Was passiert neue mit den Sachen Eltern? Die hast du, oder sind. Die sind aber immer noch in der
Party. Die sind immer noch da. Die
okay,
sind noch
da. Das ist nicht so von wegen Sayonara.
Nee, du kannst auch Leute in Ruhestand schicken und die können dann immer noch neue Goblins züchten. Also das ist viele Mechaniken, die da irgendwie ineinander greifen sollen, aber irgendwie alle nicht so wirklich eine Auswirkung haben, leider. Dann gibt's noch, du musst deine Basis halt ausbauen, was an sich irgendwie cool wäre, dass du dadurch dann neue Fähigkeiten freischalten kannst und deine Party vergrößern kannst oder neue Sachen machen kannst. Aber die Rohstoffe dafür kannst du nur auf deinen Abenteuern bekommen. Mhm. Und da bekommst du sehr wenig und kannst nicht wirklich kontrollieren, was du bekommst. Das heißt, ich habe irgendwie 5 Züge gemacht, bin immer in die Bereiche gegangen, wo es Holz geben sollte, hab nicht einmal Holz bekommen. Und dann so, okay, ich will doch nur diesen einen Raum ausbauen, weil das ist die Mission, die ich gerade machen soll. Ja. Aber krieg nirgendwo Holz und muss dann immer wieder diese Abenteuer machen, die ganz spaßig sind, aber wenn du zum fünften Mal das Gleiche machst, ohne irgendwie Erfolg dafür zu bekommen, deine Einheitenlevel nicht mit. Ja, gut. Und dann war ich irgendwie beim ersten Weltenboss, der dann auf einmal so einen Difficulty-Spike hatte, so schwer wurde.
Dass es so schwer sein soll.
Also okay, jetzt muss ich erstmal wieder irgendwie leveln oder vernünftige Waffen bekommen. Und das war dann so direkt so ein Grind. Oh, da hat es mich dann leider schnell verloren.
Schwierig. Also als ich den Trailer, ich hatte das vorher überhaupt nicht im Blick, als ich den Trailer jetzt gesehen habe, so kartenbasierte Games, egal wie sie es das nochmal einpflegen, ob es jetzt so Deckbilder primär ist oder ob das für Strategie wähl deine Aktion ausgemacht wird, die reizen mich eher seltener. Es muss dann schon vernünftig implementiert sein. Ich hätte eher Bock gehabt, vielleicht flüchtest du mir da ja bei, Fabian, eher sowas so Puzzlemäßiges zu sehen, Richtung Trine oder Lost Vikings oder so. Ne?
Ja, oder Lemmings, also sowas habe ich ursprünglich auch mal gedacht vor ein paar Monaten, als ich da so flüchtig mal das irgendwo gesehen habe, dass es eher so eine Art von Spiel ist, wo man versucht durch schlaues Nachdenken irgendwie diese Gruppe an Goblins am Leben zu erhalten. Aber das ist es ja nicht geworden.
Jetzt noch was mehr, so von wegen, welchen Goblins muss ich denn opfern, um an den Menschengruppen vorbeizukommen, dass du da auch nochmal wirklich strategische Elemente machst.
Irgendwie sowas. Also es macht sehr viel auch schön. Also es ist super charmant erzählt. Ich mag dann auch diesen, du hast die ganze Zeit so eine Erzählerstimme, die dich dadurch begleitet, so ein bisschen wie damals bei, ach Gott, wie hieß es? Naja, wo der Erzähler darauf reagiert, was du tust.
Stanley Parable?
Nein, diesen Top-Down isometrische Ansicht rumlaufen.
Bastion.
Bastion, genau, den meinte ich. So in dem Style, ne? Das hat so diesen Mittelalter-Flair und aber es erschöpft sich halt leider so sehr schnell, weil es dann auch irgendwie zu wenig Progress macht. So all das, was man hier im Trailer sieht mit großen Rattenkönigen und sonst was, das habe ich alles noch nicht sehen können. So, du kommst nicht hin. So, es wiederholt sich dafür sehr oft, dass du gegen denselben Wolf und gegen denselben Heldentrupp oder Räubertrupp antreten musst und so weiter. Und deine Basis wird dann auch nicht schnell, dass du irgendwie einen Goblin-Stamm hättest, mit dem du dann wieder in den Kampf ziehst.
Ja, schade. Ja, es klingt ein bisschen so, als sei da eine gute Idee nicht ganz fertig ausgearbeitet worden. Es sind auch schon, habe ich gesehen, seit Release, der vor einer Woche war, schon mehrere Patches erschienen für das Spiel. Vielleicht wird das ja noch ein bisschen rundgeschliffener werden. Es kostet 25€ ungefähr, ist im Moment noch bei Steam im Angebot, da kannst du noch 10% sparen, dann landest du bei 22€. Aber vielleicht jetzt gerade mal erst noch ein bisschen abwarten. Wie gesagt, die Kritiken sind sehr gemischt. Das ist, glaube ich, nicht ganz auf dem Feedback-Niveau, das sich wahrscheinlich auch die Macher für das Spiel erhofft haben. Und vielleicht wird es ja über die Monate noch ein bisschen reifen, wenn man da bereit ist, noch weiter die Ressourcen reinzustecken. Und dann haben wir da unter Umständen noch mal ein anderes Spiel. Weil die Grundidee war schön, aber ja, es klingt eher sehr gemischt, was du jetzt so erzählst.
Halt leider.
Gut, ich würde sagen, dann können wir es bei Goblinstone fast bewenden lassen. Ich habe noch was Kleines gefunden, just gestern. Und ich habe dann gedacht, ach, Matthias ist in der Sendung, dann nehme ich das auf jeden Fall mal mit. Am 8. April oder Anfang April werden die Server abgestellt für das erste Super Mario Maker von Wii U und 3DS. Das ist dann ungefähr 8,5 Jahre alt. Das ist auch okay, das kann man machen. Es gibt ja den zweiten Teil noch. Schon seit 3 Jahren kann man gar keine Level mehr hochladen in diesem Spiel. Jetzt würde man natürlich denken, ach so, klar, da sind ja dann mal irgendwann alle Level abgearbeitet und es gibt eine Webseite, die trackt quasi diesen Status. Wir sehen das hier. Und das Ganze ist 99,99 und da sind wahrscheinlich noch mehrere Komma 9 normalerweise dahinter, sind gecleared und es gibt genau noch ein Level, das noch nicht geschafft ist. Man sieht hier unten rechts den Namen, es heißt nämlich Trimming the Herbs. Und die Frage geht direkt an Matthias. Wie kann es sein, dass weder du noch Densen dieses Level geschafft haben? Und werdet ihr das in den verbleibenden knapp 3 Wochen noch schaffen?
Also ich bin ja in der Tat erst zu Mario Maker 2 eingestiegen. Deswegen habe ich mit Mario, also ich habe keine Wii U gehabt zu der Zeit. Deswegen, sonst hätte ich das natürlich schon lange. Aber nein, das Level ist einfach so exorbitant schwer, dass das echt knapp wird. Also wir haben jetzt noch 20 Tage und Leute sind seitdem wirklich am Grinden. Also letzte Woche waren es irgendwie noch 3 oder 5 Level. Dann haben sie die anderen geschafft und jetzt ist nur noch dieses Trimming the Herbs übrig, was aber eine Folge von 18, meine ich, Frame-Perfect-Tricks nacheinander hat. Ja. Es ist, Leute sind da 30 Stunden am Grinden. Es ist, glaube ich, zurzeit bei 200.000 Versuchen online und das zählt nicht die ganzen Offline-Versuche mit, wo die Leute halt sich die Level nachbauen, um erstmal einzelne Passagen zu üben.
Okay.
Hier sehen wir jetzt gerade das Clear-Video. Das ist aber halt quasi von dem, der das Level created hat.
Ja.
Also der muss es ja einmal clearen, um es hochladen zu können.
Ich finde das krass, weil das ist an sich natürlich auch super kurz, dieses Level. Und ja, das ist jetzt wieder blödes Gelaber von jemandem, der nicht den Skill hat. Aber es sieht nicht unschaffbar schwer aus. Du denkst so, okay, du wirst doch irgendwie 20 Sekunden lang diese 18 Sprünge hinkriegen.
12 Sekunden ist das Level wirklich lang, weil du länger kannst du es nicht machen. 12 Sekunden ist alles, aber ja. Es ist vor allen Dingen so ein Trick, gerade der Anfang. Also dieser Part, mit den Bomben raufzukommen, der ist gar nicht so schwierig.
Aus dem Part haben wir
mittlerweile einen Cheese gefunden. Genau, die Münzen brauchst du, aber da ist die Bombe fallen lassen und davon abspringen. Das ist ein klassischer Kaizo-Trick. Also den haben die Leute aus dem FF. So diesen Climb, der ist schwierig, aber das ist nicht das Problem.
Okay.
Das Problem ist wirklich dieser Anfang.
Ja.
Weil du musst diese Bombe nehmen, fallen lassen, dass sie die erste Blume tötet.
Mhm.
Aber dann musst du sie quasi schon wieder haben, damit die zweite noch da ist, um davon wieder abzuspringen.
Ah, okay.
Und das dreimal in Folge, zusammen mit Frame Perfect, dass du darfst den Knopf nicht lang genug gedrückt halten oder zu lang gedrückt halten, dass du oben gegen die Sägen kommst. Das ist die Schwierigkeit. Also das ist der schwierigste Teil. Und mittlerweile tracken die Leute, also Little Curbs zum Beispiel ist ein sehr bekannter schwere Mario-Level-Spieler und der sich an solche Sachen ransetzt.
Mhm.
Der grindet gerade, der ist bei 30 Stunden, wo er nur dieses Level grindet und der schafft's ein paar Mal, also er hat's jetzt eine Handvoll Mal zum dritten Stack geschafft von diesen Blumen.
Okay, krass.
Also deswegen, das ist schon ein enormer Fortschritt in den letzten 2-3 Tagen, den wir da gesehen haben. Das ist
eine schöne Karfreitag-Aufgabe. Ne? Wenn man es da durchschafft, kann man das Spiel dann auch gleich beerdigen.
Ist so.
In dem Zusammenhang übrigens gestern unsere Speedrun-Folge mit Grand Poo World 3 online gegangen.
Oh,
Joker Stream okay war bei uns hier und hat uns All Exits gezeigt, also der aktuelle Grand Poo World mit den knallhärtesten Bossfights, die ich hier erleben durfte.
Mhm.
Das ist aber auch wirklich mal ganz spannend. Also ich hoffe, dass sie da wirklich nichts übersehen haben mit ihrem Tracking-Tool, dass da irgendwo so nochmal ein Level.
Das ist aber Mario Maker 2 dann, oder? Grand Poo World?
Das ist ein Hack.
Nee, das ist ein
Achso, das ist Mario World Hack. Ah, okay.
Genau. Das ist ja aus einer berühmten Reihe. Ich hoffe, dass der Tracker vernünftig funktioniert.
Das ist das Ding, also sie haben das oft genug geprüft. Es ist natürlich, also es ist vom Team 0% gemacht und die haben ihre eigenen Kriterien, weil ich glaube, wenn du jetzt online gehen würdest, würde da sogar schon ein Clear angezeigt werden bei dem Level, weil man das hacken kann. Man kann das natürlich irgendwie mit TAS irgendwie manipulieren. Das wird aber natürlich nicht anerkannt von diesem Team. Und normalerweise gehen sie davor und melden diese Clears auch an Nintendo, die auch oft genug diese Clears dann wieder runtergenommen haben.
Oh, ernsthaft?
Also die haben wohl drauf reagiert, aber jetzt so kurz vor Ende machen sie es wohl nicht mehr, deswegen kriegen sie es da nicht weg.
Es fühlt sich für mich an, als ob es deren Schuld sozusagen fast wäre, dass sie das Nintendo-Spiel einstellen, weil sie einfach nicht für die ganze Arbeit haben wollen. Ne? Wer ruft denn schon wieder an für irgendwelche komischen
Marvel-Maker-Einzelne? Ja gut, mach mal die Server aus. Nein. Aber es gibt noch genügend Level, die auch durch Patches wirklich impossible geworden sind. Also wo du einfach Mechaniken, die bei Level-Design noch da waren, die jetzt nicht mehr möglich sind. Also es gibt wirklich Impossible-Level, die haben sie rausgenommen. Also sie haben wohl alle Level geprüft, ob sie wirklich impossible sind oder nicht, die noch unklärt sind. Also ich hoffe, dass sie da schon lang genug hinterher sind.
Das hat Nintendo nicht geprüft, wenn die Sachen gepatcht haben an Mario Maker 1, die Mechaniken verändert haben, dann haben die nicht geguckt von wegen, ach, sind überhaupt noch alle Level schaffbar? Also vielleicht natürlich nicht manuell, sondern ich dachte, da läuft ein Tool im Hintergrund, das dann erkennen kann, okay, wir haben diesen und jenen Sprung angepasst, das geht jetzt gar nicht.
Ja, das sind schon sehr Feinheiten. Also das sind zum Beispiel Sachen wie der Superball löst den P-Switch nicht mehr von der Seite aus.
Mhm.
Das wurde rausgepatcht aus irgendwelchen Gründen, wegen irgendwelchen Mechaniken. Und dann gibt's ein Level, wo der P-Switch dadurch einen Bruchteil von einer Sekunde früher ausgelöst wird, weshalb du jetzt nicht mehr diesen Bruchteil einer Sekunde genug Zeit hast, über das Hindernis zu laufen, das durch den P-Switch ist. Und sowas kannst du nicht prüfen. Also da gibt's, glaube ich, keinen Algorithmus. Du kannst höchstens sagen, hey, prüft noch mal euer Level, in dem beide diese Elemente vorkommen. Aber das ist, also das sind ja so viele Level.
Ja, das stimmt.
Also das konnte so nicht. Deswegen, das kommt schon vor, dass da einfach Sachen rausgepatcht werden oder genügend Sachen, die auch diese Exploits haben. Nintendo versucht schon Level, die wirklich nur auf Glitches oder Exploits basieren.
Mhm.
Wenn sie die finden, die werden noch schnell rausgelöscht. Mhm. Da gucken sie schon hinterher. Aber das wirklich komplett hinterher zu sein und alles zu finden, ist sehr schwer.
Ich habe mich dann nochmal gefragt, war das eigentlich, ich habe, als es rauskam, kurz auch Mario Maker auf dem 3DS gespielt und fand es cool, dass es das gab, aber war das eigentlich das identische Spiel, auch mit dem gleichen Pool an Online-Leveln und so, oder war das irgendwie abgespeckt zur Wii U? Da spielen es Leute auch, die auf Durchspielen von schweren Leveln aus waren, das auch auf dem 3DS teilweise wahrscheinlich eher nicht so,
ich glaube nicht. Ich glaube, die sind schon, das ist Wii U. exclusive im Prinzip.
Greg, wolltest du noch was sagen?
Nee, ich hoffe mal, wenn dann Mario Maker 2 abgeschaltet wird, dann macht ihr noch mal irgendwie so einen Sternenfuchs-Wettbewerb. Oh. Das heißt, ich muss mal gucken, was das gerade für eine Clear-Rate hat, aber es war auch so bei 3% oder so im Moment.
Genau, wenn.
Das war noch eine lustige, ganz kurz, ein kurzes Ding noch zu dem Level. Das war eine Diskussion in dem Discord, ob die Clear-Rate überhaupt auf 0,01 hochgeht, wenn das dann endlich geschaffen wird, weil mittlerweile so viele Versuche sind. Und dann haben sie aber gesagt, nein, es gibt schon andere Level und Nintendo hat da schon drauf geachtet, es geht auf jeden Fall mindestens 0,01 hoch, aber wenn wir jetzt einen Rundungsfehler haben oder einen Kommafehler und dadurch das Spiel crashen, das ist eine lustige Diskussion, die da abgegangen ist.
Ja, warten wir mal ab, ob es wirklich jemand schaffen wird. Ich wäre sehr stolz auf dich, Matthias, wenn du das bist. Auch Densen, ich sag nochmal, wenn du das schaffst, bin ich auch stolz auf dich. Sollte es jemand von euch da draußen schaffen, ich sag's jetzt einfach hier, ich besorge demjenigen ein aktuelles Xbox, PlayStation Switch-Spiel, weil ich es aber auch für sehr unwahrscheinlich halte, dass das jemand schaffen wird tatsächlich.
Es ist zurzeit ein Bounty von ungefähr $2,000 mittlerweile drauf. Also in dem Discord werden Geld
nicht
drauf
mit meinem
geguckt,
Spielangebot.
Deswegen. Das gibt es auch einige Sachpreise, die dabei sind, sowas auf jeden Fall.
Dann sag Bescheid, ich will aber natürlich einen Videobeweis dafür sehen, dass ihr das geschafft habt. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Ich habe nämlich auch diverse Themen mitgebracht, teilweise eher kleinere, auch ein größeres Spiel später. Das erste ist ein bisschen was Schräges. Ich wollte das aber mal mitbringen, weil es ein schönes Beispiel dafür ist, wie Menschen versuchen, alte Videospiele zu halten. Es ist nämlich ein Titel namens LlamaSoft, The Jeff Minter Story. Stammt von Digital Eclipse. Das ist ein amerikanisches Studio, was schon sehr viele Jahrzehnte existiert und seit vielen Jahren sich darauf konzentriert, quasi Spiele neu aufzulegen oder Sachen zu machen, die dem Andenken und der Erhaltung von alten Spielen dienen. Und LlamaSoft ist ein Studio, was in den 80ern in England gegründet wurde von einem Mann namens Jeff Minter. Das ist der langhaarige Kollege, den ihr häufiger in diesem Trailer sehen könnt. Der ist so ein bisschen ein Hippie gewesen oder ist es vielleicht heute auch noch und hat angefangen, sehr schräge Spiele zu machen. Sowas wie Attack of the Mutant Camels oder Revenge of the Mutant Camels. Und seine Spiele hatten häufig Kamele oder Lamas oder auch Schafe drin. Und der hat quasi auf Heimcomputern ganz, ganz viele Titel gemacht in den 80ern. Hat dann noch auf dem Atari Jaguar ein Spiel gemacht namens Tempest 2000, was so eins der wahrscheinlich besten Spiele auf dieser glücklosen Plattform war. Und was hier gemacht wird, das gehört zu der sogenannten Goldmaster Series von Digital Eclipse, ist eine Mischung aus Dokumentation. Das heißt, man findet viele Video-Features, man findet Dokumente, man findet Scans von alten Anleitungen oder Notizen. Und es sind eben auch ganz, ganz viele Spiele da eingewoben, die man separat oder in eine Timeline eingefügt spielen kann. Man muss hier fairerweise sagen, das sind etwa 40 Spiele. Der Großteil davon, der ist wirklich alt und krude. Das sind Spiele aus den ganz frühen 80ern, die haben teilweise nicht mal Ton. Und die stammen von Systemen, die ihre Grafiken gemacht haben, indem sie quasi Symbole verwendet haben. Also da war dann sowas wie eine Raute ist ein Kamel und ein Fragezeichen ist ein Projektil. So in der Art wurden halt mal Spiele gebaut. Aber ich finde das sehr, sehr interessant, sich mit solchen Sachen zu befassen. Und wir sind natürlich jetzt mittlerweile auch in einer Zeit, wo man sagen muss, Leute, die Spiele gemacht haben, vielleicht in den späten 70ern, in den 80ern, diese Menschen sind einfach auch häufig dann schon älter. Und wenn wir uns jetzt nicht darum bemühen, solche Sachen auch zu erhalten und solche Sammlungen zu schaffen oder Spiele zusammenzubauen, neu aufzulegen und auch vielleicht mit Leuten nochmal Interviews zu führen und Features zu drehen, dann ist dieses Wissen irgendwann weg. Also wir haben heute oft noch nicht so ein Bewusstsein dafür, wir denken, ach ja, Videospiele, das ist ja ein voll neues Medium. Aber wenn wir jetzt noch mal weitergehen seit der Erfindung von Heimvideospielen, vielleicht noch mal 40 Jahre in die Zukunft, dann sind wir unter Umständen hier alle nicht mehr hier und die Leute, die diese Spiele mal gemacht haben, sowieso dann schon nicht. Und ich finde das cool, dass es solche Sammlungen gibt. Das ist hier wirklich, es ist super schräg und super spitz. Der erste Teil dieser Goldmaster Series war, hat sich auf Karateka fokussiert. Das war ein frühes Spiel von Jordan Magner, der Prince of Persia gemacht hat. Das war zugänglicher und weniger skurril. Das ist hier schon sehr, sehr special. Aber ich freue mich irgendwie, dass solche Sachen existieren. Und ich hatte ein paar nette Stunden am Wochenende damit, all diese Spiele mal auszuprobieren, in diese Videos reinzuschauen und da eben diesem langhaarigen, sympathischen Typen zuzuhören, mit welcher Philosophie er damals angefangen hat, Spiele zu machen. Ist sowas, was euch auch interessiert?
Boah. Also ich habe es bereits schon, aber noch nicht reinschauen können. Finde allgemein sowieso, wenn du immer wieder die Neuauflagen von so älteren Sachen bekommst, dass sich noch die extra Mühe gemacht wird, noch mal ein bisschen historischen Kontext zu liefern, vor allem auch mal neue Interviews oder neue Ansichten zu machen. Sehr viel ist ja auch häufig, wenn du dann mal speziell in der Arbeit für die Bücher zum Beispiel, weil ich bin dann noch mal in andere Bücher reingelesen, viele Interviews mir und so weiter angeschaut, bist du ein bisschen auf Informationen angewiesen, die von vor 20, 30, 40 Jahren sind. Und hier noch mal neuen Kontext zu bekommen oder nochmal was konkretisiert und speziell dann nochmal an neuen Infos zu bekommen, finde ich super spannend, als auch eben diese Spiele ausprobieren zu können. Die Atari 50 Collection war zum Beispiel wunderbar, ja. Ne, also wie sie es aufgebaut haben, fast schon, als ob du dann früher so alte DVDs von so deinen Lieblingsfilmen geholt hast und was für Special Features haben sie reingetan, was haben sie nochmal dazu geholt.
Die war auch von Digital Eclipse, oder?
Die müsste auch von Digital Eclipse gewesen sein. Da stand ja auch im Trailer nochmal, die Cowabunga Collection hat ja auch, die Turtles Collection ja auch sehr viel so altes Material, was man sonst vorher nicht gesehen habe. Und ich bin immer dafür, mehr solche Spiele noch mal sowieso verfügbar machen digital, damit die nicht irgendwo im Äther verschwinden oder dass nur dann die ROMs und die Kopierer dafür nötig sind, Präservation zu betreiben für sowas, als auch eben noch mal ein bisschen hier diesen historischen Kontext dann zu liefern und diese Erfahrungen mitzugeben. Jeff Minter ist ein spezielles Thema, hast du ja schon gesagt, aber ist auch eben auch so eine Kultfigur, die gerade so in der älteren Gaming-Historie ziemlich wichtig ist. Hat ja auch das beste Spiel für den Nuon gemacht.
Ist das wirklich jemals erschienen? Wie ist das nochmal?
Ich glaube, das ist doch auch ein Tempest gewesen, was auf Nuon da noch das drauf
könnte
war.
Könnte sein, tatsächlich.
Der spielbare DVD-Player. Nichtsdestotrotz, Jeff Minter ist gerade so unter älteren Game-Fans so ein gewisser Kult, eine Kultfigur und da wundert es mich nicht, dass das da nochmal Thema eines Spiels ist. Wo ich mir Sorgen machen würde, ist es, wie viel Zielgruppe gibt's dafür, wie viel Einnahmen musst du generieren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein großer Riesenseller ist. Ich hoffe, dass sich da rechnet für die Leute, gerade mit dem Aufwand, der da extra reingeht und nicht, dass sie sagen, oh, wenn dann schon nichts für Jeff Minter jetzt gekauft wird, dann machen wir doch lieber keine anderen alten Collections oder
so. Ja, es ist, glaube ich, halt ist was anderes, wenn du sagst, du gehst her und packst drei alte Spiele zusammen, sowas haben wir heute unter Umständen später auch nochmal in der Sendung und bringst das für 10 Euro raus oder für 20 oder du machst eben so ein aufwendiges Ding, wo auch wirklich die Menüs ist alles mit super viel Liebe gemacht, mit super viel Style und du gehst eben auch hin und führst Interviews mit ganz vielen verschiedenen Leuten, die vielleicht seit Jahrzehnten auch nicht mehr interviewt wurden und haust das dann alles zusammen. Ich glaube, das muss sich schon dann auch okay verkaufen und es führt natürlich am Ende auch dazu, dass sowas eben 30 Euro kostet, was man hier hat und da das Argument dann zu sagen, ja gut, da sind auch 40 Spiele drin, das zieht natürlich nicht so richtig, weil 35 von den Spielen, die spielst du echt nur 3 Minuten. Danach denkst du so, okay, so waren Spiele also damals, das möchte ich aber nicht mehr spielen. Ich glaube, das ist schon super special, aber ich finde es deswegen, wollte ich das gerne mal mitbringen. Ich glaube, wir werden nicht jedes Goldmaster Series im Spiel, wenn es überhaupt noch mal welche gibt, hier vorstellen, aber einmal, finde ich, kann man das ruhig mal machen.
Total. Also ich finde das ganze Thema sowieso super spannend, diese Konservierung von alter Software und auch alter Hardware, also halt alte Geräte und Konsolen, die einfach der Zahn der Zeit nicht spurlos dran vorbeigeht und dann Spiele einfach nicht mehr spielbar sein werden, weil sowas nicht mehr hergestellt wird.
Ja.
Und wie kriegst du die Erfahrungen, die diese Spiele damals waren, irgendwie gut übertragen? Weil ja, auf dem Emulator kannst du vielleicht noch spielen. Aber das ist halt nicht das Gleiche, ne? Die Hardware und das spielt da alles mit rein. Ich finde das ein mega spannendes Thema, wie man schafft, alte Videospiele vor der Vergessenheit und der Versenkung zu konservieren und zu erhalten und späteren Generationen die Ursprünge der Videospiele irgendwie noch wirklich nahe zu bringen, wie das damals war. Und da ist sowas ein guter Weg.
Schön von vorm Krieg erzählen. Guck mal, wir mussten noch Atari Jaguar spielen.
Wir hatten Cartridges. Ach, ihr Kinder wisst doch gar nicht, wovon wir reden.
Ja, also es war bestimmt nicht alles besser früher. Ich finde, das stellt man auch immer wieder fest, wenn man mal alte Spiele schaut. Natürlich gibt es Sachen, die toll gealtert sind, aber es gibt auch ganz, ganz viele Spiele, die früher auch ganz furchtbar waren. Aber es ist einfach wichtig, diese Wurzeln auch zu kennen und sagen zu können, ach, guck mal, das Spiel hat das Studio irgendwie 1989 gemacht und heute machen die God of War oder was auch immer. Ja, das ist einfach gut und wichtig. Und ja, das, was du beschrieben hast eben, Matthias, das wird natürlich für andere Jahrzehnte später noch mal viel drastischer werden, wenn wir irgendwann merken, okay, all die Online-Games und Service-Games und all diese Sachen, die vielleicht 3 Jahre liefen, die vielleicht auch nur 3 Wochen liefen. Also ich glaube, Leute werden sich schwer tun, irgendwann im Jahr 2050 nochmal The Day Before zum Laufen zu bringen, um zu sagen, ah, was war das damals eigentlich? Da wird das nochmal ein richtig schwieriges Thema irgendwann werden. Und da haben wir noch Glück, dass wir uns hier mit Spielen befassen, die aus den 80ern sind und ein paar Kilobyte groß waren.
Ja. Nicht, dass es auf die Jeff Minter-Spiele dann sich bezieht oder so, aber auch schlechte Spiele haben den Anspruch reserviert zu werden.
Ja.
Einfach nur weil man es selber nicht mag, haben andere Leute eine Verbindung dazu. Und selbst wenn nicht diese Verbindung da ist, ist ein Stück Zeitgeschichte, sagen wir es mal. Und wenn du es, also wenn es diese ganzen Leute konnten sich ROMs erstellen und diese ganzen anderen Sachen nicht gegeben hätte, du hättest mittlerweile schon so viel verlorene Geschichten gehabt. Mhm. Und ich würde auch die These wagen, tatsächlich, du hättest dann auch nicht so viele Download-Service bekommen. Weil ansonsten müssen die Leute nicht mehr, also die Firmen selber, oh, sind unsere alten Spiele noch populär, weil denen ist ja relativ egal irgendwann mal für mein Gefühl, wenn sie ihr Geld gemacht haben. Hm. Ah, ich kann mich noch ab, so von wegen auf dem iPhone, als Sachen auf älteren iPhones released wurden. Oh, mit der neuen iPhone-Nummer haben wir ein Betriebssystem was gemacht, eure alten Games gehen alle nicht mehr.
Ja, und das gab's da
du hast selten dann gehabt, dass nochmal Updates für bestimmte Sachen gemacht wurden, sondern ja, funktioniert eben nicht. So.
Wo du eben diese Kawabunga Collection angesprochen hast, die auch gemacht haben, da finde ich es bemerkenswert. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass die in Japan schon wieder offline genommen wird. Mhm. Ich weiß nicht, ob das weltweit auch so eintreten wird, wo ich mir denke, krass, okay, ihr macht so eine coole Turtles-Sammlung und das ist natürlich ja keine bewusste Entscheidung vom Entwickler, sondern da wird ein riesen Lizenz-Hassel bei Turtles dann dranhängen. Aber es ist halt auch so schade, weil das war eine super coole Sammlung mit ganz vielen Turtles-Spielen und ich will jetzt nicht lügen, ich habe es nicht nachgeguckt, die gab es dann vielleicht 2 Jahre oder so und jetzt wird die in Japan wieder komplett aus den Stores genommen.
Immerhin gibt's die Retail, das ist ja etwas, wo man die Alternative noch hat, aber man kann sich sicher sein, falls die auch im Westen dann mal online abgeschaltet wird, dass die Retail umso noch teurer wird, wenn man sich die holen möchte. Und es ist natürlich so etwas, wo du sehr viel, gerade im digitalen Bereich alleine, auch verlieren kannst. Von wegen, wenn ich an die Lizenzgeschichten mit Marvel denke, wann wird jetzt gibt's wieder ein 2-Wochen-Fenster, wo du Marvel vs. Capcom 3 kaufen kannst, gefühlt. Oder ich glaube, den 3er kann man jetzt mittlerweile wieder länger kaufen, aber den 2er und den 1er zum Beispiel nicht, oder was mit Sega ist und ihren ganzen Auto-Ferrari-Lizenz für die Outruns und die Afterburners, die runtergenommen wurden, weil irgendein Song im Hintergrund noch spielt. Also das ist alles totales Kuddelmuddel.
Sowas wie P.T. oder Scott Pilgrim und so. Ja. Nein, solche Sachen gibt's halt immer wieder. Und solange es halt irgendwie aber noch von privaten Unternehmen es hängt ja alles komplett an privaten Unternehmen, ob die es machen. Und deswegen ist dann die Rentabilität halt immer so eine Sache, weil dass das nicht rentabel ist, dass da nicht Profit gemacht wird mit Llamas of the Jeff Minter Story, großartig. Davon ist auszugehen. Also insofern, das sind immer so Leidenschaftsprojekte, die irgendwie durchgezogen werden müssen. Aber solange da irgendwie so ein Geldtrieb dahinter ist, ich meine, Nintendo macht ja auch immer noch so Sachen, sowas wie die 3D All-Star Collection. Dann bringen sie kurz die Spiele raus für ein halbes Jahr und dann stellen sie es wieder ein. Und die physischen Kopien gehen jetzt richtig steil auf eBay. Das ist, also, da fragt man sich, warum.
Oder auch Super Mario 35, das hätten sie auch weiterlaufen lassen können. Ich glaube nicht, dass das große Maintenance-Kosten irgendwie verursacht hätte, das einfach bestehen zu lassen. Ist nicht jetzt dann bald schon wieder 40. Jubiläum? Ist nächstes Jahr, oder?
Stimmt. Wenn ich auf Amazon Super Mario 3D All-Stars kaufen will, geht los ab 148 Euro.
Na krass, das ist krass.
Links OVP?
Wahrscheinlich.
Nein. Na gut, das ist ein großes Thema, das wir jetzt noch sehr breit hier weiter auswälzen können. Das kann man aber auch mal an anderer Stelle machen. Auf jeden Fall wollte ich einmal kurz die Lanze brechen für eine Firma, die sich bemüht, solche alten Spiele und deren Macher zu würdigen und das Andenken daran zu erhalten. Ich würde sagen, wir gönnen uns eine kleine Pause und danach haben wir hier noch, wenn ich auf meinen Zettel schaue, einen ganzen Haufen weiterer neuer und kommender Spiele stehen. Also bleibt dran, gleich geht's weiter hier.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copa TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turit Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scher von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo, herzlich willkommen zurück hier zum Game Talk. Und jetzt hat Gregor uns ein Thema mitgebracht, auf das ich mich schon lange tatsächlich freue. Es ist nämlich quasi die Fortsetzung im Geiste eines alten PlayStation-Rollenspiel-Duos. Mhm. Stimmt, auf der PS1 zumindest.
PS1 warst du, ja.
Und jetzt geht es weiter und du kannst dieses Spiel schon spielen. Worüber sprechen wir, Gregor?
Ja, wir können endlich mal über Eiyun Chronicle 100 Heroes sprechen. Mhm. Nicht über Rising, was es ja schon seit ein paar Jahren gibt, was so ein Sidescrolling-Spin-Off gewesen ist. Offizieller Release ist jetzt, glaube ich, für Ende April, 23. April. Ja. Soll es jetzt endlich rauskommen, nach etlichen Jahren über Kickstarter finanzierten Arbeit am Spiel. Das Sequel im Geiste zu den Genzo Suikoden-Spielen. Großartige Rollenspiele aus der PS1-Ära bis zur PS2 gab es auch noch mal etliche Sequels, aber seit vielen Jahren dann nicht mehr von Konami damals ausgepublished. Und die Leute dahinter hatten vor etlichen Jahren über Kickstarter aufgerufen, dann entsprechend, hey, wir wollen unser eigenes Ding machen, so ein bisschen so in den Bloodstained-Fußstapfen. Mhm. Wir haben nicht die große Lizenz, aber ihr werdet schon sehen, und was so der die Grundlage dafür gewesen ist. Und ich natürlich als sehr großer Fan von gerade Suikoden 2, also für mich ist das quasi auf einer Stufe mit Chrono Trigger, für mich persönlich, was so die Classic-RPGs angeht. Wunderbare, große, mit Anime-Styling umgesetzte Rollenspiele, teilweise echt ernsthafte Story mit vielen so Game of Thrones-like Kriegsverwickelungen mit dabei gewesen. Sau viele Charaktere, die man einsammeln kann. Basenbau in der Hinsicht, dass du deine eigene Basis hast und dann mit Partymitgliedern auffüllst. Und das Eiyun Chronicle, da wurde mehrere Jahre daran gearbeitet. Sehr traurig, vor ein paar Wochen nochmal die Nachricht bekommen, dass Murayama, glaube ich, hieß der kreative Kopf dahinter, auch gerade kürzlich verstorben ist. Also wird er nicht sehen, wie das Spiel angenommen wird. Ich hatte es mitfinanziert natürlich über Kickstarter, weil gerade ich Suikoden so sehr mag und dann entsprechend auch dieses Projekt gerne umgesetzt sehen wollen würde. Ich habe jetzt in dem Rahmen Zugriff zu einer Backer-Beta bekommen, die sich auf dem PC aber schon rechtfertigt anfühlt. Die soll man aus Spoilergründen noch nicht streamen und Inhalte daraus zeigen, deshalb werden wir hier auch nur Trailer-Footage sehen. Aber ich habe mir jetzt erstmal einen ersten Eindruck davon machen können, ein paar Stunden reingespielt und es ist sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich spreche da aber auch sehr aus nostalgischer, persönlicher Sicht und so. Ich kann euch gerne noch mal ein paar Sachen erläutern. Habt ihr überhaupt irgendwie so eine Bindung zu Suikoden?
Also ich auf jeden Fall. Ich fand das auch toll. Ich habe mehr Erinnerungen an den ersten tatsächlich. Kann mich jetzt nicht erinnern, dass mir der zweite signifikant besser gefallen hätte. Das, was wir jetzt haben, ist ein relativ langer, neuer Trailer. Ich habe zwei Fragen dazu an dich. Ist das alles voll vertont, was da gesprochen wird, weil ja auch immer die Sprecher und Sprecherinnen hier genannt sind? Und hat es einen Grund, warum diese Fraktionen oder Grüppchen hier immer in so Dreierteams auftauchen? Ist das im Spiel auch so? Oder sind das Antagonisten, die man hier sieht, oder sind das Charaktere, die man für sich selber akquiriert?
Also wenn ich es interpretieren kann, ich habe die alle noch nicht getroffen, die in dem Trailer hier drin sind, aber eine Handvoll jetzt hier schon. Ich denke, du wirst wieder, bei den alten Games waren es 108 Charaktere, weil es, glaube ich, auch so eine Bewandt ist, diese Zahl 108 hat mit den historischen Vorlagen, auf denen viele so Elemente basiert haben. Dass du wieder auf die triffst. Wenn sie hier so in Dreiergrüppchen gezeigt werden, glaube ich, ist das mehr so ein Präsentationsding, dass du möglichst viele Charaktere, die vielleicht auch storymäßig zusammenhängen, dann nochmal in diesen Trailer mit reinpacken kannst. Es ist sau viel vertont, tatsächlich auf Englisch und auch auf Japanisch kannst du entsprechend wählen. Also alle storybasierten Sachen sind komplett eingesprochen. So Flavortext, wenn du rumläufst in der Stadt und mit Leuten mal redest, das ist dann normal geschrieben. Ich kann dir sagen, von Nostalgie-Seite aus her, es ist schon nett vertont. Ich habe schon fast so ein bisschen den Drang, die Sprachausgabe abzuschalten, weil ich lese viel, viel schneller natürlich, als wenn die dann anfangen zu sprechen. Und es fühlt sich fast schon nostalgisch an. Ich muss mal gucken. Ich werde natürlich die Sprachausgabe dran lassen, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl beim Zocken, oh, lieber ausmachen, dann geht das auch alles so mit diesem klassischen Gefühl dann einher. Ich denke mal, die zeigen auch die Figuren jetzt hier nochmal sowieso, um die Breite des Rosters hier zu zeigen. Aber es wird sich natürlich auf das Kampfsystem und die anderen Sachen auch auswirken, wo du dann auch in Sechsergruppen unterwegs bist, wo dann manche Leute auch so Kombinationsattacken machen können. Und eventuell ist es hier so gelegt, oh, wir haben, was weiß ich, so eine Gang an Haien, die du rekrutieren kannst. Und wenn alle drei in deiner Party sind, können sie den super High-Angriff gemeinsam machen.
Da auch nochmal eine Frage. Es ist ja eher so ein Trend gewesen über die Jahre, dass die Partygrößen kleiner wurden. Und was ursprünglich mal 4 waren, war dann häufig nur noch 3 in Spielen. Du sagst, jetzt sind hier 6 Leute in der Party. Mhm. Wenn man jetzt keine Teamattacken und so macht, dann hast du trotzdem 6 Leute, die du alle einzeln befehligst nacheinander?
Ja. Aber das ist alles, also sowohl Kampfsystem als auch alle anderen Elemente aufs Kampfsystem jetzt bezogen, das ist alles so ziemlich genau wie bei Suikoden. Da konntest du auch schon 6 Charaktere reintun. Du hattest eine vordere und eine hintere Reihe. Und es hing davon ab, was für eine Waffenklasse dein Charakter hat, dass die aus einer hinteren Reihe Fernattacken machen können. Aber du sollst keine Schwertangreifer nach hinten packen, weil dann können sie natürlich nicht angreifen, weil sie zu weit wegstehen. Und das wirkt sich dann darauf aus, dass du all ihre Befehle nacheinander eingibst und die dann abspulen. Und je nachdem mit Kampfreihenfolge erstmal ihre Sachen da reintun. Das, daran haben sie sich beim originalen Suikoden orientiert. Du kannst jetzt nochmals so ins Gefolge nochmal extra Leute reintun, die du wohl nochmal irgendwie reinwechseln kannst. Ich hatte jetzt maximal 6 Leute in der Party, wo ich dann in den Kämpfen auch mit reingegangen bin, auch bei den taktischen Bosskämpfen, wo ich wieder unterwegs war. Und es fühlt sich schon enorm viel wie bei Suikoden dann an. Ganz kurz, dann nicht, dass ich dann hier eine halbe Stunde oder sowas erzähle.
Alles gut.
So in dem Sinne, als große Classic-Rollenspiele eine sehr schöne moderne Neuinterpretation, was das Visuelle angeht. Man hat ja hier gesehen, so den polygonalen Hintergrundstyle, aber große animierte 2D-Pixel-Art-Figuren in einer höheren Auflösung hat mich an Star Ocean 2 Remake von vor ein paar Monaten erinnert. Nur mit hübscheren Figuren, muss ich sagen. Da haben sie ja bewusst die Figuren selber ein bisschen gröber pixel gemacht bei dem Star Ocean 2 Remake. Hier hast du aufwendige Anime-Figuren, die Hintergründe sind hübsch, Designs. Auf dem PC hat es meine Grafikkarte gut in Anspruch genommen, eine 3070, die da drin ist. Ich habe schon gehört, dass manche Leute die Backer-Beta auf dem Steam Deck nicht so gut haben zum Laufen bekommen.
Das ist ja interessant im Hinblick auf die Switch-Version.
Ja, dann. Die Switch-Version wird auch ein bisschen länger brauchen, was die Retail-Fassung angeht. Also da hatten sie vor ein paar Tagen auch gesagt, ich habe für PS5 mir das jetzt hier gesichert, habe jetzt hier den Key für Steam bekommen. Die Switch-Fassung braucht wohl Retail ein bisschen länger, bis sie fertig gemacht wird. Ich weiß nicht, ob es dann technische Hintergründe sind und ob die Leute dann einen Key bekommen, um die Switch-Download-Fassung nochmal extra zu kriegen. Mach mir ein kleines bisschen Sorgen in Sachen der Switch. Aber dafür hatte es echt so schöne Sachen, echt natürlichen Lichteinfall, der da drauf ging, viel Schattenwurf. Schattenwurf war ein bisschen grob auf dem PC, muss ich sagen. Da hast du so diese Sägezahnkanten gesehen, selbst in der hohen Einstellung. Aber die haben echt viel so mit Licht und Schatten gespielt, dass du so irgendwie unter Schatten dann durchgehen kannst oder wenn du in Häusern drin warst. Das Licht kommt durch das Fenster und siehst du diese Staubkörner, die so leicht dann durch die Luft und so weben. Also visuell war das richtig cool, fand ich. Worauf du dich einstellen musst, wenn du das schon lange nicht mehr auf die Art gespielt hast, Random Encounter sind drin.
Ah, okay.
Das heißt nicht, ich sehe schon mal eine Party, sondern wirklich, du gehst lang und dann der Kampf fängt an. Muss ich mich wieder ein bisschen dran gewöhnen. Suikoden hatte auch im Original Random Encounter gehabt. Die Encounter-Rate ist sehr, sehr niedrig für mein Gefühl. Ich hätte fast schon das Gefühl gehabt, die könnte gerne ein bisschen höher sein, damit ich noch ein bisschen leveln kann vor den Bossen, weil die echt knackig waren. Aber ansonsten hat's wirklich, also es löst das ein, was ich mir versprochen habe bisher. Und ich habe jetzt etliche Stunden mal in die Beta reingespielt. Ich weiß nicht, ob es da noch ein konkretes Ende von der Beta gibt und so. Man wird den Save auch nicht übernehmen können. Also vielleicht lasse ich es auch erstmal und spiele dann mit der Retail-Fassung weiter. Für die Leute, die sich Sorgen gemacht haben, dass das dann zu weit weg geht, dass jemand ein Kickstarter-Projekt gemacht hat und dann gesagt hat, ja, wir wollen neu Geld, aber jetzt machen wir mal wieder so ein bisschen was anderes und Neues, was wir machen wollen. Broken Age, ich schau dich an. Das war ein nettes Point-and-Click-Adventure, aber vielleicht nicht das, was man sich von den Leuten, von den Machern hinter Day of the Tentacle erhofft hat. Das ist genau das. Also ich würde es auf eine Stufe von meiner Zufriedenheit bisher stellen mit Bloodstained, was ich fand, war eine echt schöne Neuinterpretation von Symphony of the Night von Castlevania mit einer eigenen Lizenz und selbst in den enorm starken RPG, ja, was wir gerade haben. Wie gesagt, ich sitze ja auch gerade noch mal in einem anderen großen Spiel dann, dass jetzt noch mal Ayuden Chronicle kommt und so eine Nostalgiebombe dann ist, was nicht nur von Nostalgie wegen funktionieren kann, weil es ist auch ein drunterliegend scheint, es echt ein cooles Rollenspiel zu sein, dass man sich also auch heutzutage vertiefen kann, ohne dass man so die Nostalgie dafür hat. Auch die Dungeons, ein bisschen Rätselfaktor hier und da auch, alles in Ordnung. Ist einfach geil, dass ich so viele Spiele nach meiner Art jetzt bekomme, finde ich persönlich.
Es ist auch ein Spiel nach deiner Art, Matthias.
Also ich mag die, aber ich habe sie ewig nicht gespielt und jedes Mal, wenn ich sie die letzten Male versucht habe, hat es irgendwie nicht so ganz gezündet. Also irgendwie weiß ich nicht, ob ich da rausgewachsen bin, in Anführungszeichen. Ich habe da nicht mehr die Muße, mich da mit so vielen Textboxen auseinanderzusetzen. Das habe ich gemerkt. Ich finde es immer noch cool und ich wünschte, ich könnte mich da immer noch so reinfuchsen. Aber mich verliert das dann leider, weil das dann auch wieder so groß ist und so viel und dann irgendwie Commitment braucht, was ich da leider zu wenig aufbringe. Auch. Also ich finde es schade, weil ich finde es eigentlich total cool. Auch sowas wie Octopath Traveler oder sowas letztes Jahr ist es sieht ja vom Look her, geht so ein bisschen in die Richtung. Ich wünschte, ich hätte die Zeit und die Muße, mich da reinzusetzen. Aber ich habe mit der Serie auch noch gar keine Berührungspunkte gehabt, insofern.
Ja, dadurch, dass es, nennen wir es mal Reboot ist oder sowas, es fühlt sich eben an wie ein Spiel im Geiste, wobei die visuellen Vorbilder und die Inhalte schon sehr da sind. Mhm. Ich hätte mir fast schon gewünscht, wenn sie sich noch irgendwie geeinigt hätten mit Konami, so im Fall, wie es bei Monster Boy gewesen ist, wo sie ja richtige Wonderboy-Elemente dann drin hatten in der Story. Wäre schön, wenn es tatsächlich in diese übergreifende Story dann mit einzahlt, weil ich seit der PS1-Ära die Spiele, die nacheinander rausgekommen sind, das war irgendwie so, wir zeigen mal die eine Seite der Medaille und dann geht's ins andere Königreich, was daneben ist, und das fließt so irgendwie alles so hin. Ineinander. Wäre schön, wenn das auch irgendwie so eine Verbindung hatte. So wirkt es sehr viel so von den Charakteren und vom Konflikt her, was ich bisher gesehen habe, an Suikoden 2 dran, was eh das beste Spiel der Serie ist. Ich hoffe, dass die Story dann auch hinterherkommt, weil bisher kriegt man nur so ein bisschen Ansätze von wegen, so ist die Welt da aufgebaut, das sind die Parteien, die da sind, da ist so politische Intrige, die dann schon mal aufgebaut wird, und ich hoffe, dass es das dann so einzahlen kann. Und auch nochmal mein Wunsch, Konami, falls ihr die Suikoden Collection jetzt schon fertig habt.
Ach, stimmt.
Wartet ein kleines bisschen, gebt dem Spiel gerne. Ich weiß, es ist Business und so weiter. Wenn es jetzt nur daran liegt, dass ihr gewartet habt, bis Ayuden Chronicle rauskommt, wurde ja auch angekündigt, dass Suikoden 1 und 2 als Collection rauskommen. Ich hoffe nicht, dass ihr so den Spielverderber spielt und das irgendwie so 2 Tage vorher rausbringen. Jetzt könnt ihr das Original euch nochmal holen.
Ich glaube, 505 Games geht's eh schon schlecht genug. Die brauchen nicht noch einen Angriff durch Konami dann jetzt.
Hoffentlich nicht.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe noch eine Frage spielmechanischer Hinsicht, weil mich das interessiert. Ja. Ich fand es damals immer cool bei Suikoden, dass es eben diese 100 plus Charaktere hatte, weil das so wirkt wie, du kannst überall noch jemanden finden und für deine Party akquirieren, und das ist cool, aber gleichzeitig hast du natürlich dann Druck, auch indirekt von wegen, ich muss die auch alle mal verwenden und die sitzen immer nur auf der Bank und ich benutze die gar nicht. Wie handhabt das Spiel das mit dem Leveln von Figuren, die du nicht verwendest? Das ist ja eine Grundsatzentscheidung immer bei Rollenspielen, die partybasiert sind, aber mehr Charaktere haben als Slots in der Party. Kriegen die trotzdem Erfahrungspunkte und leveln mit, oder kannst du eigentlich sagen, okay, ich habe die 5 Stunden nicht mehr benutzt, die sind fürs Spiel jetzt aber auch unbrauchbar?
Also in den ersten 2 Stunden war es so, dass ich meine Party immer so gefüllt habe, dass jetzt nicht mehr Leute übrig waren. Okay. Aber ich konnte schon ein paar rekrutieren, sie sozusagen. Ich bin so der Leiter von so einer Wachgruppe oder sowas, und ich soll dann Freiwillige finden, die mit mir das Land verteidigen wollen. Da habe ich schon so eine Handvoll, bin zu ein paar Städten hingegangen, die man schon erreichen kann. Die sind dann damit reingekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende wirklich so wie bei Suikoden dann äußert. Da war es so, das war so ein bisschen schwierig vom Equipment her, weil jeder nochmal sein eigenes Equipment-Menü hatte und welche Gegenstände hast du in der gemeinsamen Box. Ich glaube, da haben sie nochmal dran geschliffen, dass das Item-Management wesentlich verbessert ist. Es kam mir auf jeden Fall wesentlich geschliffener jetzt hier vor. Die haben auch alle feste Waffen. Du musst dich also nicht um ihre Waffen kümmern, sondern kannst die immer zu einem Schmied bringen und die nochmal ein bisschen schärfer dann machen. Wenn du Charaktere reingeholt hast in deine Party, die unterlevelt waren, die sind super schnell hochgelevelt. Ja, die hast du dann irgendwie in die hintere Reihe gepackt und hast du einen großen Gegner oder so einen normalen Gegner dann angegangen von einem späteren Level, und auf einmal steigen die in einem Kampf 7 Level oder sowas auf, weil die so viel Experience bekommen haben.
Okay.
Und das könnte ich mir vorstellen, dass es hier auch so ist. Und auch nicht alle dieser 100 plus Charaktere, die man spielen konnte bei Suikoden, waren Partymitglieder, die man in den Kampf mitnehmen kann, sondern du bist jetzt der Koch, der sich jetzt darum kümmert, das hier dann so zu leisten und so. Also selbst wenn es dann 50 oder 60 Figuren vielleicht, am Ende ist es jetzt rein hypothetisch, mal sehen, wie die das dann hier so aufteilen, wird man nicht da abgehalten, zu sehr hin und her zu wechseln die ganze Zeit. Das Einzige, was mich dann genervt hatte bei den alten Suikoden, war eher das Equipment und Item Management, was hier, glaube ich, also dass nicht jeder jetzt noch sein eigenes Item-Menü hatte wie vorher, sondern dass du ein gemeinsames Menü hast.
Ja. Alright, vielen Dank dir für die Eindrücke zu Ayuden Chronicle. Es erscheint in etwa einem Monat, dann gucken wir bestimmt nochmal rein und geben ein finales Fazit ab. Und wir springen jetzt weiter zu einem Spiel, das erscheint, wenn ihr den Game Talk an seinem Veröffentlichungstag schaut, morgen, nämlich am 20.03. für PlayStation, PC und Xbox. Es geht um Alone in the Dark, und wir können direkt mal mit dem 60 Sekunden Überblickstrailer reinstarten zur Bebilderung. Ich habe später noch für spezielle Themen nochmal einzelne Videos vorbereitet. Das ist ein Remake eines Survival Horrorspiels aus dem Jahr 1992, wird jetzt gepublished von THQ Nordic. Die haben die Lizenz vor ein paar Jahren von Atari abgekauft und entwickelt von einem Studio namens Pieces Interactive in Schweden. Ganz wie damals gibt es 2 spielbare Charaktere. Das ist einmal hier der Edward Carnby und Emily Hartwood, die wir hier gerade sehen. Und man entscheidet sich quasi wie in, sagen wir mal, Resident Evil 2 am Anfang dafür, mit wem möchte man die Kampagne bestreiten und trifft den anderen dann im Spielverlauf immer mal wieder. Und ansonsten ist das auch, der Spielverlauf ist ähnlich, unterscheidet sich aber natürlich in einigen Details und auch in der Art und Weise, wie sich die NPCs zu einem verhalten, weil man natürlich als Emily einen anderen Eindruck auf die Menschen macht als Edward Carnby. Und die beiden werden gespielt von einigermaßen bekannten Hollywood-Schauspielern. Wir sehen hier David Harbour als Carnby und Jodie Comer spielt Emily. Und ich kann hier schon mal sagen, das ist ein großes Plus für das Spiel, weil die das wirklich ganz gut machen. Und das Spiel spielt hauptsächlich, das war mir nicht so richtig klar vorher, in einem psychiatrischen Krankenhaus namens Dorsetto. Man kommt dahin, weil der Onkel von Emily quasi verschwunden ist und irgendwas mit ihm auch nicht zu stimmen scheint. Und wir können hier, genau, das ist schon mal so ein bisschen so ein allgemeines Video, wo man nochmal sieht, wie ist so die Atmosphäre im Spiel, wie sind wir hier in dem Krankenhaus unterwegs. Und man merkt relativ schnell, das Spiel ist einem Eternal Darkness nicht so unähnlich. Das ist ein Horrorspiel, was es damals für den GameCube gab. Das heißt, dieses Haus, im Grunde genommen ist es eine Variation des Herrenhauses. Man sieht es auch anhand der Karte und anhand dessen, wie das so eingerichtet ist und wie die Umgebung alle so aussehen. Es spielt in den 20ern. Das ist so ein bisschen der Safe Haven. Also hier bist du unterwegs, löst verschiedene Rätsel, hast natürlich auch einen Bolzenschneider, schneidest
da ist er.
Schlösser damit kaputt.
Bolzi.
Du findest geheime Talismane und solche Sachen und kannst damit Portale öffnen in Bereiche, die dann, wir bemühen uns jetzt darum, das hier möglichst spoilerfrei zu halten, damit ihr das auch gut dann noch spielen könnt und nicht schon vorher alles wisst, in Abschnitte, die eher als die Action-Abschnitte später fungieren. Ich habe auch tatsächlich mal, da kommen wir gleich zu, mal ein Rätsel rausgesucht, was wir zeigen können. Ich finde, hier, das habe ich als Beispiel mit reingenommen, die Umgebung teilweise wirklich sehr, sehr schön, schöne Atmosphäre in den Erkundungsabschnitten, die man hat. Das ist halt wirklich solche Sachen. Man sieht es hier auch, finde was da auf diese Aussparung passt, finde einen Hebel für Y, finde ein Stück Scheibe, die du irgendwo einsetzen musst und dann hindrehen musst. Und du sprichst eben auch immer mit den allesamt recht skurrilen Bewohnerinnen und Bewohnern dieses Krankenhauses und die führen dich dann oft auch so ein bisschen auf den richtigen Weg, wo es denn weitergeht. Wir haben das eben gesehen im Gespräch mit Ruth, die dort wohnt und ja, dann zwischendurch immer diese etwas horrormäßigeren Abschnitte, die eben auch einen Kampffokus haben. Und jetzt sind wir hier gleich so ein bisschen mit dem Video durch, das euch mal so einen Einblick geben sollte. Ich kann mal einmal anhand des zweiten Videos noch ein typisches Rätsel erklären, das wird euch sehr bekannt vorkommen in der Art. Wir sind hier in einem Raum unterwegs, finden ein Tagebuch und können anhand dieses Kreises hier ableiten, dass bestimmte Symbole mit bestimmten Zahlen korrelieren. Haben dann hier im gleichen Raum eine Reihe an Bildern, die wir erstmal so hindrehen, dass dieses etwas seltsame Muster, das ist so eine Art Fäulnis, das hat auch eine Bewandtnis im Spiel dann, dass das ein fortlaufendes Muster schließlich an der Wand ergibt, ist ein Rätsel ziemlich früh im Spiel, also ist jetzt kein schlimmer Spoiler für euch, euch das hier einmal zu zeigen. Und am Ende bleiben die Bilder so stehen, dass wir drei Namen erkennen können auf diesen Bildern, die dort zu lesen sind. Und an anderer Stelle im gleichen Raum hängt ein Bild. Da sehen wir diese Personen. Wir suchen uns die drei entsprechende Personen raus. Ihr seht es, an deren Oberseite stehen verschiedene Zahlen abgebildet. Wir gucken im Tagebuch nach, welchen Symbolen entsprechen denn diese Zahlen und finden just an anderer Stelle an einem Schreibtisch in diesem Raum ein Vorhängeschloss. Das machen wir auf, indem wir die Symbole quasi einstellen, zu den Zahlen passend, und finden hier eine zerbrochene Scheibe. Das ist ein Schlüsselgegenstand, die findet man häufig, dann dreht man die noch passend zusammen und öffnet so dann ein Portal in den nächsten Action-Abschnitt. Das ist quasi genau das Pendant zu den Buchseiten, die man in Eternal Darkness findet, die auch dafür sorgen, dass wir ein neues Kapitel spielen. Großer Unterschied hier ist natürlich, in Eternal Darkness hat man ja immer verschiedene Figuren gespielt in diesen verschiedenen Zeitepochen. Das ist hier nicht so. Man bleibt immer in der Rolle der einzigen Figur, die man quasi spielt, und geht so dann in diese Abschnitte da rein. Und all das, was ich bisher beschrieben habe, ihr merkt es vielleicht schon, das ist typisch Survival-Horror, eher so ein bisschen mit Rätselfokus, aber auch schöne Atmosphäre. Das gefällt mir wirklich alles sehr, sehr gut an dem Spiel. Da hatte ich viel Freude dran. Die Action-Abschnitte, wir können mal das Kampfvideo laufen lassen, die sind nicht die große Stärke des Spiels. Also es gibt verhältnismäßig wenige Waffen, die man findet. Und ich habe mich gefragt, ob sie ein bisschen diese Idee verkaufen wollen. Wir sehen hier so einen Übergang, der quasi aus dem Krankenhaus in eine dieser Traumareale führt. ob sie mir auch diese Idee verkaufen wollen, wie bei Silent Hill früher oder bei anderen. Auch Eternal Darkness hatte keinen guten Kampf, das ihr immer angemerkt an der Stelle, dass das eine Person ist, die eigentlich nicht dafür ausgebildet ist, Kampfsituationen zu machen. Also das ist einigermaßen schwammig, es ist ein bisschen clunky. Die Gegner bleiben hier und da mal hängen. Und es gibt auch viele Nahkampfwaffen, weil man hat in der Regel genretypisch nicht viel Munition. Jetzt werde ich hier relativ unspektakulär einfach mit einer Flasche dieses Monster legen, indem ich da drauf werfe. Will mich da gar nicht drüber lustig machen. Man kann das machen, das ist alles okay. Du hast das typische Anvisieren und Schießen, aber es ist einfach nichts Besonderes. Und habe es eben schon mal gesagt, das kann natürlich auch Teil des Designkonzepts sein, aber wir sind einfach nicht mehr in den frühen 2000ern oder gar in den 90ern. Und du hast natürlich in diesem Genre des Survival-Horrors auch Spiele wie Resident Evil 4 oder auch in Dead Space, die eine andere Art von Dynamik und Dramatik in den Kämpfen haben. Und wir sehen hier einfach, ja, das ist ein typisches, du ballerst eben diese Gegner weg. Du kannst auch, hast du ein bisschen so eine Ausweichbewegung, das heißt, du wirst auch nicht so leicht getroffen, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst. Und ich bin dann da irgendwann dazu übergegangen, dass ich gedacht habe, ach, wenn ich weiterlaufen kann, mache ich das halt, weil du hast auch keine Belohnung dadurch, dass du Kämpfe machst. Also du levelst nicht auf, deine Waffen werden nicht besser, du kannst auch keine Waffen upgraden oder sowas in der Art. Also der Kampf in dem Spiel ist so ein bisschen, ist halt drin, weil so Spiele das eben auch haben und weil man dadurch auch Gefahr für das Leben der Figuren erzeugt. Wir sehen hier mal ein bisschen einen Nahkampf mit, genau, die Waffen zerbrechen dann relativ schnell, dann nimmt man sich irgendwas Neues. Es ist okay, aber ich habe die Abschnitte nicht so gefeiert tatsächlich. Die sind vergleichsweise linear, weil du hast hier dann auch keine Karten, da das eben in so einer Art unwirklichen Welt stattfinden soll. Da müssen diese Abschnitte eher linear angelegt sein, um da durchkommen zu können, während es in dem Haus tatsächlich so ist. Okay, ich habe jetzt einen Action-Abschnitt gespielt, ich komme wieder zurück in das Haus, da kriege ich einen neuen Schlüssel und ich weiß, den kann ich dann da verwenden, meiner Tür, wo ich vor 4 Stunden vorbeigekommen bin. Das macht mir alles Spaß, so das Kämpfen, das ist nicht die große Stärke tatsächlich des Spiels. Wir sehen hier so mit der Shotgun, das hat dann schon ein bisschen mehr Spaß gemacht. Hier werde ich dummerweise mal getroffen, wo der Gegner dann um die Ecke kommt. Und das ist nicht kaputt oder so, aber es ist tatsächlich eher was, du findest geil?
Funktional.
Funktional, genau. Das wäre jetzt mein Wort gewesen, mit dem ich hier auch geschlossen hätte an dieser Stelle. Das muss man also wissen, wenn man sich Alone in the Dark holt. Das ist ein Horror-Adventure, was mehr Wert legt auf seine Erzählung, die cool ist. Die beiden Hauptcharaktere sind cool, die Sprecher machen das ganz gut. Ich finde bei David Harbour, der macht das ein bisschen sehr lapidar hier und da. Da habe ich mich gefragt, hatte er nicht so richtig Bock oder ist das wirklich, gehört das zum Teil dieses Charakters Kanbi, dass er immer sehr, 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 genau, dass er sehr, er ist so sehr antriebslos und ein bisschen gleichgültig auch innerhalb dieses Hauses unterwegs. Man gewöhnt sich da aber dran. Tatsächlich habe ich ihn in meinem Playthrough mit Emily auch nicht so häufig gesehen. Was man noch sagen muss, ohne dass ich das spoilern will, es ist kein 20-Stunden-Spiel. Das Spiel ist eher eine einstündige Stundenanzahl lang. Man hat natürlich die 2 Kampagnen, die man spielen kann. Ich möchte es nicht genauer hier ausführen, um euch nicht zu spoilern, wie viele Kapitel und so es jetzt im Großen und Ganzen gibt. Und finde, dass das ein kompetent gemachtes Survival-Horror-Spiel ist. Das mit Abstand das beste Alone in the Dark seit langer Zeit. Aber Atari hat da wirklich schlimme, schlimme Spiele rausgebracht vor einigen Jahren, die nicht so toll waren. Man muss nur halt wissen, was man sich kauft. Man kauft sich hier kein Resident Evil 4 an der Stelle.
Naja, muss ja eh sagen, Alone in the Dark ist natürlich sehr geschmacksabhängig. So, wenn ich an meine persönliche Survival-Horror-History so zurückdenke, ich habe die auch eher erst entdeckt oder vernünftig gespielt, nachdem ich Resident Evil bereits gezockt hatte. Und da siehst du natürlich, wenn die geschliffene Art dieser Formel, wenn du die schon kennst und dann die eher sperrigen Originale von Anfang der 90er auf Computern dann mal spielst oder ich glaube den 2er auf der PS1 hatte ich damals auch ein bisschen ausführlich gespielt, sind natürlich die Games, die quasi die Formel dann erfunden haben und dann hat sie Resident Evil perfektioniert. Ich hatte mit keinem so richtig hardcore viel Spaß gehabt, selbst nicht mit The New Nightmare, was ja noch das kompetenteste war insgesamt und ganz zu schweigen von diesem Reboot Ende der 2000er. Oder der Nullerjahre, besser gesagt. Ich bin ganz angetan bisher von dem, was ich gesehen habe. Das wäre so ein bisschen ähnlich sowas wie bei Outcast. Das hätte auch komplett in die Binsen gehen können. Und du hast viele Horror, Adventures, Survival-Horror, RPG-Elemente, wie auch immer, was auch immer da drin ist, bekommen, wo sich viel so um Stimmung und dann kannst du deiner Wahrnehmung trauen oder nicht, dann so dreht, wenn ich an sowas wie die Sinking City zurückdenke. Das hatte grauenhafte Kämpfe zum Beispiel. Und da wirkt das x-fach und so weiter besser. Wenn du Eternal Darkness jetzt sagst, da habe ich keine so große Bindung dazu, persönlich. Das spielt hier so ein bisschen mit verschiedenen Ebenen und haben wir gesehen im Gameplay, so der Charakter dreht sich auf einmal, sieht die Umgebung komplett anders aus. Hat das auch so ein Sanity-Element, von wegen, dass du aufpassen musst, nicht wahnsinnig zu werden und dann siehst du auf einmal mehr Geister?
Also es gibt natürlich im Verlauf der Story bestimmte Dinge, die dazu führen, dass du dich fragst, was ist da eigentlich los, oder auch mal in deinem eigenen Verstand zweifelst, dass die Charaktere das machen. Das ist aber keine Mechanik. Es ist nicht so, dass es ein Sanity-Meter gibt, was du nicht füllen darfst. Das finde ich auch ein bisschen zu abgeschmackt mittlerweile. Also das hätte ich da jetzt auch nicht gebraucht. Aber natürlich geht es hier auch um psychologischen Horror und um die Frage, was ist denn hier gerade real und was ist vielleicht auch mit mir selber los und was ist denn eigentlich mit dem Onkel und warum verhalten sich alle in diesem Haus sind super strange. Die Art und Weise, wie die mit einem sprechen, ist auch oft so, dass sie ein bisschen gleichgültig auf Dinge reagieren, die offensichtlich sehr mysteriös sind. Also das spielt schon eine Rolle. Ich finde es aber nicht überstrapaziert. Also ich kann tatsächlich über die Story und so wenig Schlechtes sagen. Es sind Sachen, klar, man kennt diese Art und Weise, wie das hier funktioniert. Auch dieses, wir sind hier in einem psychiatrischen Krankenhaus. Das ist alles nicht super neu, wie überhaupt an dem Spiel nichts super neu ist. Aber es ist einfach sehr solide gemacht innerhalb dessen.
Ja, das hört sich ja ganz gut an.
Klingt für mich halt mehr nach einem, so wie du es jetzt beschreibst, mehr nach einem Detektivspiel als ein Horrorspiel.
Ja.
Irgendwie so ermitteln und die, wie die Charaktere sich verhalten. Klar gibt's dann die Horrorelemente, aber.
Ah, das ist gut, dass du das noch ansprichst, weil eigentlich wäre meine initiale Reaktion jetzt gewesen zu sagen, das tragen die Rätsel nicht, weil die Rätsel sind einfach zum Großteil. Das, was ich euch vorhin gezeigt habe und so. Aber was man noch sagen muss, das Spiel lässt sich relativ feinstufig konfigurieren. Ich habe das gespielt mit, das nennt sich, glaube ich, moderne Einstellungen. Da hast du eben dieses, dass du weißt, du guckst auf die Karte, du siehst, der Raum ist in der Farbe markiert und der ist in einer anderen Farbe markiert. Das heißt, da liegt noch ein Item. Du siehst auf der Karte auch in dieser Einstellung, da ist ein Puzzle, was du noch lösen musst. Das zeigt dir sogar an, du hast jetzt alle das Wissen oder die Items, um den Rätsel zu lösen. Du kannst all diese Sachen abstellen. Du kannst sagen, du möchtest das Spiel mehr wie ein Adventure spielen, dass es dir gar keine Hinweise gibt. Das ist oft auch so, wenn du ins Menü gehst, dann hast du so eine Art, will ich jetzt auch nicht spoilern, ist wie so eine Art Logbook und da wird dir nochmal vorgelesen, was ist denn gerade in der Handlung passiert und was ist vielleicht auch zu tun. Das kannst du dir sehr, sehr viel schwerer machen und kannst eben diese Adventure-Elemente für dich noch stärker in den Vordergrund stellen. Und dann würde ich sagen, kann das Spiel da, glaube ich, auch durchaus kniffliger werden, was die Rätsel angeht oder auch einfach die Aufgabe von wegen, wo muss ich jetzt eigentlich mit Schlüssel X irgendwie hin, um da weiterzukommen. Genau, das ist dann, das steht dann mehr im Vordergrund. Das ist auch die starke Seite an sich des Spiels.
Das reizt mich dann schon irgendwie schon, weil ich bin ein sehr großer Fan von Eternal Darkness. Ich fand das damals, also es ist eins meiner Top-Games der Zeit damals und so. Also es ist natürlich auch ein Kind seiner Zeit und ja, kam aber leider irgendwie Sequels raus. Deswegen macht mir das jetzt schon, was du so erzählst, wesentlich mehr Spaß, als was ich gedacht hatte, was es ist. Ich hatte mit Eternal Darkness jetzt vorher kaum Berührungspunkte. Ich hatte damals zu viel Angst davor, als ich noch jung war. Weil ich halt auch nicht so der Horror-Fan bin. Deswegen, wenn Gregor jetzt auch sagt, Resident Evil hat die Formel perfektioniert, ich fand irgendwie Resident Evil 1 fand ich super, weil da viel mehr Rätselfaktor war und dann wurde es viel mehr actionmäßig, was für mich so ein bisschen weg von dem ging, was ich halt an Resident Evil 1 so geliebt habe. Und Eternal Darkness ist da ja auch ähnlich. Deswegen die Gemeinsamkeiten klingt nach etwas, worauf ich echt Bock habe, gerade wenn es dann auch nicht zu viel ist. Ein bisschen das Gefühl, dass es halt der große Unterschied zu Eternal Darkness ist, dass du, wie du schon sagtest, andere Charaktere da gespielt hast, dass da halt so ein bisschen der Gruselfaktor auch noch mehr weggeht, weil dadurch, dass du dann halt einen Helden hast, der halt alles kann und alles machen kann und durch alles durch muss, ist halt dieser, okay, ich bin jetzt in dieser Haut von jemandem, der in diese Situation reingestolpert ist und keine Ahnung hat, was passiert und nicht gut kämpfen kann. Der fehlt dann halt so ein bisschen. Insofern würde ich es wahrscheinlich dann auch mit eher als Adventure spielen mit mehr Rätsel. Deswegen cool, dass man das so einstellen kann.
Sehr gut. Ja, genau. Also du hast es eben schon mal gesagt, Resident Evil hat sich ja sehr bewusst dann auch in eine andere Richtung entwickelt. Und Resident Evil 4 ist eigentlich einfach wirklich eine ganz andere Art von Spiel. Und ich glaube, es war auch smart, dass eben dieses Studio in Schweden gesagt hat, hey, wir versuchen eher ein beherrschbares Spiel zu machen mit Fokus auf, wir suchen uns zwei prominente Leute, die das Spiel vielleicht ein bisschen mitverkaufen, die als Sprecher agieren und ihr Aussehen zur Verfügung stellen für Charaktere im Spiel und denken uns ein paar coole Rätsel aus, gucken, dass es einigermaßen nett aussieht, als zu sagen, wir versuchen, mit einem Actionspiel wie Resident Evil 4 zu konkurrieren, was viel größer ist, was ein viel größeres Budget hat, was ein erprobtes Schema hat in Sachen Steuerung und Inszenierung, was darauf auch aufbaut, dass es eben ein super bekannter Name ist, weil Leute schon das Original Resident Evil 4 komplett abgefeiert haben. Und Alone in the Dark musst du erstmal wieder ein bisschen aufbauen jetzt als Marke. Und ich sehe hier ein Spiel, was eigentlich auch dafür dienen kann, zu sagen, das könnte man auch ganz gut nochmal fortsetzen an anderer Stelle. Es gibt ja auch noch die alten Alone in the Dark 2 und 3, die noch ganz okay auch waren, auch schon schlechter als der erste Teil damals, aber da könnte man dran anknüpfen.
Ja, wenn sie das in der Art schaffen, es so zu modernisieren, dass da wirklich eine Serie draus wird, wie Resident Evil das ja nochmal gemacht hat, da ich persönlich bin da ja auch sehr angetan von den Remakes und würde hoffen, dass sie einfach alles remaken, was sie da nochmal vorher gemacht haben. Könnte das sein, aus einer eingeschlafenen IP wieder eine Marke zu machen, die dann interessant wird? Und du musst wirklich so einen Schuss vor dem Bug erstmal setzen, damit die Leute überhaupt wieder dran denken, weil Alone in the Dark ist alles spätestens seit seit dem Spiel Ende der Nullerjahre, aber auch seit dem Uwe Boll-Film eigentlich.
Gab noch eins 2015, das haben die Leute aber alle vergessen.
Okay.
Ein richtiges Crap-Spiel noch 2015, was Alone in the Dark
ist rausgekommen?
Ich glaube, PC müsste das gewesen sein. War noch von Atari, bevor sie das dann wahrscheinlich für ein Apple und für ein Ei an THQ Nordic verkauft haben, die Lizenz.
Das muss ich dann mal checken. Mich freut zu hören. Es sah bisher interessant aus. Ich werde es mir auf jeden Fall dann auch noch mal in Ruhe anschauen wollen. Es freut mich, dass die zumindest wieder für die Fans der LP mal wieder was Schönes gemacht haben. Ich hoffe, dass Konami bei Silent Hill dann auch einen vernünftigen Weg einschlägt.
Noch kurz zum Abschluss. Das Spiel aus 2015 war ein kooperativer Third-Person-Shooter. Wertung bei 4Players damals 10%.
Oh.
Müsst ihr euch vielleicht nicht gönnen oder sei es auch wieder nur aus historischem Interesse. Kostet bei Steam aber gerade nur 1,99.
Alone in the Dark,
dafür kann man so
machen. Illumination?
Ja, das kanntest du nicht.
Warte mal, doch zu 1,99 €, okay?
Ja. Ich glaube, ich würde es trotzdem nicht kaufen. Dann kauft euch lieber das Neue, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Ich würde sagen, wir springen mal zum nächsten Thema weiter. Ach so, ein Hinweis noch an der Stelle, nagelt mich nicht darauf fest, aber wenn alles klappt, werden Gregor und ich auch Alone in the Dark nochmal hier bei Rocket Beans in einem Let's Play uns auch zu Gemüte führen. Das sage ich jetzt einfach mal an der Stelle, um ein bisschen Druck auf uns selber aufzubauen. Das kriegen wir schon hin. Und jetzt machen wir weiter mit einem kleinen Rückgriff auf die Home-Sendung von letzter Woche. Ihr erinnert euch daran, wir waren der Metroidvania-Tisch und wir haben in einem Segment auch verschiedene kommende Spiele euch vorgestellt. Und bei dem Spiel, was ich jetzt hier habe, haben wir alle gesagt, das ist ja ein krasser Rip-Off von Blasphemous. Es gibt eine Demo, das Spiel heißt Eden's Guardian. Wir können das erste Video davon schon mal laufen lassen. Und um jetzt unserer journalistischen Verantwortung gerecht zu werden, haben wir diese Demo mal gespielt. Und ich muss sagen, das hat schon genügend Eigenständigkeit. Es sieht natürlich aus wie Blasphemous zu 90%, aber der Fokus liegt sehr viel mehr auf Rumspringen, in der Luft rumdashen, die Waffe an die Wand werfen und das dann quasi als eine Art Schwungfläche nutzen. Und finde, es hat einen ganz eigene Art, wie es sich spielt. Und mir hat die Demo erstaunlich gut gefallen, auch wenn sie relativ kurz ist. Und sie ist leider, das muss ich schon mal an der Stelle sagen, nur ein Appetizer. Die starten jetzt erst mit einer Kickstarter-Kampagne Ende März. Das heißt, das fertige Spiel ist wahrscheinlich noch richtig lange weg. Aber du hast es auch gespielt, Matthias. Was sagst du zu der Demo von Eden's Guardian? Ist schon kein Blasphemous, ne?
Nee, es ist schon eigenständig genug. Der Look ist halt sehr sehr, sehr ähnlich. Insofern ist der Vergleich, den muss man sich gefallen lassen.
Mhm.
Aber kommt ein anderer Flair auf. Es ist, wie du schon sagst, sehr viel plattformlastiger, was mir natürlich sehr gefallen hat.
Mir deswegen auch, tatsächlich.
Man kommt da sehr schnell, sehr flowig durch. Die Demo ist wirklich sehr schnell, dadurch dann auch.
Ja, ich bin wahrscheinlich nicht ganz so schnell und flowig durchgekommen wie du.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen Anime-Blasphemous. Das ist alles so ein bisschen schneller, ein bisschen flashiger, so ein bisschen so ein bisschen poppiger, nicht so gesetzt und Religion und
genau, ja.
Was für es halt ist, sondern es ist mehr so, nee, das Monster, schnellstel weiter und dann werfe ich das Schwert nochmal und springe da über die Stacheln. Geht alles ein bisschen fixer. Spielt sich ganz gut, ich bin gespannt, wenn es dann irgendwann mal rauskommen wird.
Ich habe am ehesten noch mich an Blasphemous erinnert gefühlt bei dem Bosskampf, der die Demo abschließt. Ja. Da muss ich sagen, habe ich auch ein paar Versuche gebraucht tatsächlich. Das ist nochmal ein Video, was sich nur auf diesen Bosskampf fokussiert. Aber das ist auch immer ein ganz guter Indikator, finde ich, wenn solche Spiele schon Bosskämpfe haben, für wie gut verstehen die Leute Design und dass man so einen Boss auch irgendwann legen kann, ohne tatsächlich groß getroffen zu werden, wenn man nur lange genug übt. Das hat hier ganz gut geklappt, aber schon schwierig. Aber hat mir Freude gemacht. Also ich bin auf jeden Fall, freue ich mich auf das Spiel. Es war für mich dann tatsächlich ein bisschen ein Downer mit der Kickstarter-Kampagne, weil sowas erfahrungsgemäß immer heißt, okay, das kommt wohl nicht mehr in diesem Jahr raus.
Ja. Nee, aber der Bosskampf hat sehr viel Spaß gemacht. Wobei ich die herabfallenden Felsen, die man gerade sieht, das war so ein bisschen so, okay, wir müssen den Bossfight schwieriger machen. Mhm. Okay, also fallen jetzt überall random Dinger runter. Das ist so ein bisschen.
Ja, stimmt. Das ist ein beliebtes Muster oder eine beliebte Idee, um das dann zu schaffen. Aber ich fand's cool. Finde, dass der auch cool aussieht.
Ja.
Und wahrscheinlich, oder ich glaube, das ist auch ein Debütspiel des Studios, das das Spiel macht. Also ich habe da Lust drauf. Wie sieht es beim Gregor aus mit dem Spiel?
Ich habe auf jeden Fall auch Bock. Also ich muss erstmal Blasphemous 2 noch vernünftig spielen. Wenn ich mir den Boss hier jetzt hier so gerade anschaue, war es auch bei Prince of Persia so viele Bosse, wo man dann durchtauchen muss, durch deren Angriff von hinten anzugreifen. Das ist so, das ist ein typischer Metroidvania-Bossfight, ne? Das durchtauchen durch einen Angriff und dann schön in den Rücken dann hauen. Nehmen viele sehr gerne. Aber ja, ich würde auch darauf hoffen, dass die mit ihrer Kickstarter-Kampagne erfolgreich sind, dass es nicht nur als ein MeToo-Titel dann abgestempelt wird, nur weil er so an Blasphemous erinnert, sondern mehr, oh, ich habe auf Blasphemous Bock gehabt, da könnte ich auch darauf Bock haben. Und das Traversal, also das könnte auch cool, was sein, was mir dann entsprechend Spaß macht.
Genau, guck da einfach mal rein. Demo gibt es bei Steam, Eden's Guardian. Ich glaube, da müssen wir uns auch gar nicht weiter bei dem Spiel jetzt noch aufhalten. Ich will noch eine kleine Ergänzung oder Korrektur auch machen zu unseren Metroidvania-Ausführungen letzte Woche, die wir da gemacht haben. Wir hatten in unserer Vorschau auch das Spiel Pepper Grinder mit drin. Das erscheint jetzt Ende März. Ich habe das Spiel schon vorliegen. Es ist leider noch unter Embargo, was schade ist, weil es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und ich hätte euch gerne was hier darüber erzählt. Das holen wir dann noch nach. Ist aber kein Metroidvania tatsächlich. Das ist ein klassisch levelbasiertes Spiel, wo du, also zumindest nach den paar Stunden, die ich gespielt habe, gibt es da keine, du hast keine Fähigkeiten, Progression und müsstest dann nochmal zurück in die Level gehen. Aber dennoch behalte das im Auge. Genau, die liebe Regie spielt es hier einmal gerade ein. Das war dieses Spiel, ihr erinnert euch vielleicht dran, wo wir gesagt haben, es ist wie Drilldozer vom GBA, wenn man so ein Figürchen mit einem Bohrer hat, hat wahnsinnig viel Spaß, hat einen super netten Flow, das zu spielen. Und genau, da werde ich zu gegebener Zeit dann nochmal hier drüber sprechen.
Ja, ich bin gespannt. Da sieht man auch die Elemente von Donkey Kong so ein bisschen.
Ja,
ne?
Stimmt.
Die Kanonen, wenn man da durchballert. War interessant, wir haben uns ja auch nochmal dann ausgeführt, da waren ja nochmal ein bisschen mehr Sachen, die dann als Metroidvania ausgeführt waren. Da gab es eine große Steam-Seite, die dann das so collected hat als Metroidvania, inklusive viel Roguelike, was auch nochmal mit dabei gewesen ist. Haben wir bewusst sowas wie Dead Cells dann rausgelassen, wobei das auch dann irgendwie mitkategorisiert wird. Ich brauche jetzt nicht unbedingt die Metroidvania-Elemente. Mir reicht's auch, wenn die dann nicht mit dabei sind. Du hast natürlich auch viel, was dir bei Metroidvania Spaß macht. Mhm. Kannst du auch auf solche Spiele ableiten, selbst wenn du nicht dann den Backtracking-Aspekt da hast.
Ja, genau. Ich habe noch so ein paar kleine Spiele heute zum Ausklang der Sendung mitgebracht. Das erste ist eine, ist auch super special, aber ich habe gedacht, ich bringe es mal mit. Ich mochte nämlich gerne zu klassischen 16-Bit-Zeiten, als ich noch so Amiga und Super Nintendo und solche Sachen gespielt habe, solche Rennspiele mit coolen Sportwagen, sowas wie Lotus Turbo Challenge, falls jemand von euch davon schon mal gehört hat, oder Jaguar XJ220. Ihr beiden kennt ihr hoffentlich diese Art von Spiele. Hast du mal Amiga gespielt?
Nein.
Schade.
Natürlich,
Mann. genau, Gregor kennt die natürlich. Es gibt jetzt die Top Racer Collection und Top Racer war eine Serie, die sehr stark inspiriert war von dieser Art von Inszenierung auf dem Super Nintendo vertreten und diese Collection bündelt drei verschiedene Spiele, nämlich Top Racer 1, 2 und 3000 plus noch ein neues Spiel namens Top Racer Crossroads. Das ist im Grunde genommen, wenn man ehrlich ist, eine Art ROM-Hack von Teil 1 mit Autos aus Horizon Chase. Das ist ein modernes Spiel, was nach dieser Machart funktioniert. Und ich weiß nicht genau, warum. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wieso zeigt er uns dieses uralte Spiel? aber die haben die Menüführung überall vereinheitlicht, also moderne Menüs zwischen diesen alten 16-Bit-Spielen. Es hat einen Online-Modus, man kann das online mit Leuten zocken. Hab mich fairerweise schwer getan, zeitweise da Leute zu finden, die das gerade online spielen. Weil das Spiel hat eine sehr special Fanbase. Also die das Feedback auf Steam ist hervorragend. Die Leute lieben das, die das spielen. Ist aber, glaube ich, eine Serie, die vor allem in Südamerika auch sehr beliebt war. Also es ist nicht so weltweit so ein Phänomen. Aber wenn ihr auf diese Art von Spielen steht, ihr kennt eben vielleicht dann auch diese moderneren Titel wie Horizon Chase und sowas, dann macht das irgendwie schon Bock und man kann das auf jeden Fall spielen. Kostet 20 Euro und bringt eben diese vier Spiele mit. Mhm. Und ich frage mich, Gregor, warum ist hier am Ende das Bleem-Logo? Was hat Bleem heutzutage für eine Bedeutung?
Interessant, ja. Bleem ist ja ist Leuten maximal noch bekannt. Das war ja die Firma, die es quasi möglich gemacht hat, PlayStation-Einspieler auf Sega Dreamcast zu spielen. So ein offiziell vertriebener Emulator von denen. Mhm. der mal so als, ich glaube, ursprünglich eine Bootdisk sein sollte, wo man seine eigenen Spiele dann reintut. Dann wurden dann verkaufte Packs da draus. Es gibt dann nur Gran Turismo und Metal Gear Solid, glaube ich, die du dann auf Dreamcast spielen konntest, emuliert. Da gab es auch einen Rechtsstreit mit Sony und so weiter und so fort. Vielleicht sind da noch Teile der Firma dann, ich weiß nicht, was jetzt so an Bleem und dieser Software mit der Top Racer Collection zu tun hat. Ich guck gerade hier nochmal, Qbyte ist man natürlich häufiger mal gestolpert in den vergangenen Jahren, weil die sau viel von solchen älteren, kleineren IPs sich irgendwie einverleibt haben und dann mit ihrem Standard-Emulator, nicht in negativer Hinsicht, aber die haben irgendwie so eine Software-Umgebung geschaffen, so ein bisschen wie wir es auch bei anderer, auf anderer Seite mit den Turrican und Wonderboy Collections bekommen haben, dass es irgendwie so einhergeht, oh, du kannst auf einmal wieder diese alten Klassiker, die noch mal im Doppel- oder Dreierpack holen. Ich glaube, von denen habe ich noch Jim Power irgendwo noch rumliegen. Ist Top Racer nicht auch Top Gear eher im Europa, meine ich? Dass Top Racer eher der internationale Name ist.
Genau, Top Racer ist der internationale Name. Ich glaube, Top Gear war vielleicht damals schon problematisch wegen dieser englischen...
Das kann sein, ne, dass ich hier noch mal in der Art das gemacht habe. Die machen keine schlechte Arbeit, die von Qbyte. Also die Spiele laufen dann oft vernünftig, haben auch häufig dann mal auch alternative Versionen. Mal von irgendeiner Collection sind auch die Gameboy-Spiele und so weiter mit dabei. Ich habe jetzt keine so Riesennostalgie für Top Gear oder Top Racer im Speziellen, wenn, dann hätte ich eher Lotus ganz gerne gesehen. Wobei, die geben sich natürlich nicht besonders viel, ne? weil das ja schon sehr stark davon inspiriert gewesen ist. Du hast es auch schon gesagt, Qbyte ist ein brasilianisches Unternehmen und gerade in Südamerika sind die Top Gear oder Top Racer Spiele wohl sau beliebt. Deshalb auch diese Ultra-Nostalgie, die wir nochmal bekommen. Das gleiche wahrscheinlich, wenn es ein Master System Mini gibt, wenn wir auch dann die Jubelschreie aus Brasilien dann hören.
Ich glaube, es wird nie ein Master System Mini geben.
Ich auch nicht.
Ich glaube, dafür war das nicht erfolgreich genug.
Ich musste bei den Bildern aber direkt an F-Zero 99 denken.
Ah, stimmt.
Weil das natürlich aus dem Look her und also sieht ähnlich aus. Aber F-Zero 99 hat natürlich noch so ein bisschen extra Gameplay on top gegeben und der Online-Modus wahrscheinlich ein bisschen mehr genutzt als der von.
Genau, also damals auch das erste F-Zero war schon ein Spiel, was ähnlich visuell funktionierte. Ja. Tatsächlich das Top Racer 3000, was hier drin ist, das hat so ein Zukunftssetting. Das spielt irgendwie 1000 Jahre in der Zukunft, sieht aber alles genauso aus wie in der Gegenwart. Aber es hat diese Streifen auf der Strecke, die damals F-Zero eingeführt hat, das haben sie da dann rauskopiert. Ja. Dieses, du fährst darüber und kannst dich reparieren oder irgendwie deinen Tank wieder auffüllen, das haben sie von F-Zero übernommen an der Stelle. Und ich glaube, damit können wir es auch bei der Top Racer Collection bewenden lassen. Da werdet ihr schon ziemlich genau, glaube ich, wissen, ob das für euch irgendwie was ist. Ich glaube, es gibt davon auch eine Demo bei Steam. Das werde ich kurz noch mal einmal verifizieren, während ich mal an den lieben Gregor übergebe. Der hat nämlich noch ein Service-Update für die PlayStation-Gemeinde unter euch. Es erscheint nämlich heute, also am 19. März, wenn ihr das direkt schaut, diese Folge, ein Spiel, was vorher exklusiv war für PC und Xbox. Mhm. Welches Spiel ist das, Gregor?
Genau, es ist Hi-Fi Rush.
Oh ja.
Hi-Fi Rush, wie die coolen Leute sagen. Nein, Hi-Fi Rush ist auch rausgekommen, nachdem es ja vor ein paar Wochen die Ankündigung gab, dass auch Xbox-IPs jetzt auf anderen Plattformen erscheinen werden. Die Switch bekommt ja zum Beispiel dann Grounded und
Pentiment.
Wir sehen jetzt auf PlayStation 5, wo ich jetzt drauf gespielt habe, Hi-Fi Rush. Da sollen wir auch Sea of Thieves ja auch irgendwann demnächst dann nochmal bekommen. War jetzt das erste Mal, dass ich Hi-Fi Rush gespielt habe, etwas, was ich dann mir aufgespart habe für eine passende Gelegenheit und jetzt ist die passende Gelegenheit gekommen. Ich möchte nicht zu viel wiederholen von dem, was wir in den letzten Monaten und Jahren zu Hi-Fi Rush hier besprochen haben, weil im Großen und Ganzen deckt sich mein Eindruck hier mit den Erwartungen, die ich hatte, nachdem alle so geschwärmt haben davon, als rhythmusbasiertes Character-Action-Game, nennen wir es mal so, rein auf die PlayStation 5-Version bezogen. Also ich habe jetzt nicht den direkten Vergleich mit der Xbox-Fassung gemacht, aber lief super flüssig auf der PS5 in 4K. Du hattest auch etliche, also zumindest die Version, die ich dann ausprobieren konnte, wurden noch ein paar extra Sachen freigeschaltet, mehr Credits, dass du nochmal Moves freischalten kannst. Es liegt wahrscheinlich so ein Deluxe-Edition, wie auch immer, die man sich wohl nochmal holen kann, dass du nochmal so ein paar kleine Mini-Boni bekommst und extra Kleidung, die du dir schon mal anlegen kannst, was du dir sonst innerhalb des Spieles verdienst. Das war schon mal mit drin, aber es hat jetzt nicht so den großen Unterschied gemacht. Ich kann nachvollziehen, warum euch das so gefallen hat. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dann so mich hier richtig vertieft hätte. Das macht schon Fun mit diesem rhythmusbasierten Game. Es ist ein bisschen knifflig reinzukommen,
weil
es gibt hier sehr viele Hilfestellungen. Oh, jetzt hast du nochmal die Leiste, die du unten zuschalten kannst, weil du musst ja immer im Takt der Welt dann deine Kombos machen. Es ist mir zu Tutorial-lastig am Anfang, muss ich sagen, weil es macht sehr viele kleine Elemente nach und nach, okay, jetzt erstmal kämpfen im Takt. So funktioniert das gewöhnlich dran. Oh, jetzt gibt's aber noch mal die härteren, wo du einen Takt auslassen musst. Und dann, das kannst du übrigens, wenn du da beim einfachen noch einen Takt auslässt, dann kannst du einen Air-Kombo machen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich alle 2 Minuten angehalten werde für irgendwie eine Standpauke, dass ich da mal irgendwie was beigebracht bekomme, was natürlich nötig ist, damit du nicht immer das gleiche Gameplay-mäßig da drin hast. Aber es war mir ein bisschen zu fragmentiert und zu redelastig am Anfang. Ich hoffe, dass ich das, wenn das, ich habe so die ersten 1-2 Stunden gespielt jetzt hier und die Bosse da gemacht, die ersten, dass sich das dann nochmal so im Wohlgefallen auflöst. Wogegen man nicht sagen kann, ist natürlich der Style. Der ist richtig klasse. Also wenn man auf diese Art von Game steht, mich erinnert's so, das ist irgendwas, was so in die End-PS2, Anfang PS3 360-Ära gefallen wäre von der Spielart und vom Gameplay her. Ja, das könnte nicht nur, also Sega wird wahrscheinlich häufig erwähnt von wegen Jet Set Radio, weil der Look so ein kleines bisschen erinnert. Ich würde fast eher sagen, es fühlt sich mehr wie so ein Capcom-Spiel von Mitte der 2000er. Das hätte so ein Clover Studios-Game-Ding sein können. Beautiful Joe hat so diese Energie wie dieses Spiel hier und ist auch alles cool dargestellt und intoniert und hat natürlich so ein Vibe, der dich dann so mitzieht. Gameplay hat noch nicht ganz so zu 100% Klick gemacht. Ja, weil so dann auch, ich muss einfach weiter mich mal in die Musik eingrooven und mal in den späteren Level da mal weiterspielen. Ich werde das jetzt erstmal ad acta packen, weil so viele anderen 100.000 Games gerade anstehen. Aber da kann ich mir vorstellen, dass ich es mir mal in Ruhe anschauen werde. Und für die Leute, die nicht die Gelegenheit bisher hatten, das auf PC oder Xbox mit dem Game Pass zu spielen. Was hast du den Preis gerade im Auge, Fabian?
Leider nicht. Das Spiel war ja auf Xbox und Game Pass, deswegen habe ich mich da nie mit der Frage befasst, was das wohl kostet. Aber ich kann dir sagen, Gregor, man kommt da besser rein, wenn man es länger spielt. Und ich habe es dann auch noch mal auf dem Steam Deck gespielt. Da läuft es nämlich auch ganz hervorragend. Es kostet 30 Euro für PlayStation jetzt.
Das ist doch vollkommen in Ordnung. Ohne jetzt zu wissen, wie lang und wie umfangreich und wie es mit der Langzeitmotivation ausschaut. Aber wenn sie jetzt 80 Euro gesagt hätten, hätte ich wahrscheinlich noch mal hinterfragt. Da kannst du noch mal die Xbox und Game Pass. Oder du holst ja den Game Pass und mal Streaming dann. Dann passt das schon. Wobei, ich weiß nicht, ob man so ein Game, wo es auf Takt ankommt, unbedingt per Stream spielen sollte. Aber ansonsten 30 Euro wäre etwas, das wäre auch so ein Mitnahmepreis für mich gewesen für so ein Game.
Ja. Möchtest du noch was ergänzen zu
Hyper Rush? Ich bin ein großer Fan. Ich werde diverse Lanzen für dieses Spiel brechen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es hat so viel richtig gemacht. Es hat eine tolle Langzeitmotivation, so viel zu entdecken. Deswegen 30 Euro vollkommen gerechtfertigt, was man dafür alles bekommt. Ich finde Hyper Rush toll. Toll. Chefskiss.
Cool. Ich habe noch zum Ausstieg noch ein kleines Spiel mitgebracht, das ich persönlich ziemlich überraschend nett fand. Ich hatte Lust durch Contra, das haben wir ja auch im Game Talk besprochen, und ich habe es mit Colin noch Let's Play, da hatte ich Lust auf Run-and-Gun-Spiele. Okay. Und dann kam mir ein kleines Spiel um die Ecke, das auch jetzt Mitte des Monats erschienen für PlayStation, Xbox und Switch. Das heißt Orion Haste, und das Spiel ist genau das, was ihr in diesem Trailer hier sehen könnt. Das ist ein ganz klassisches 2D Pixel-Run-and-Gun. Das hat auch die Bike-Levels, die wir eben schon gesehen haben, die man aus Contra kennt. Das hat verschiedene Waffen. Ihr seht oben links diese Fensterchen, in denen man die Waffen sammeln kann. Daneben ist die Lebensanzeige, weil es ist ein One-Hit-Kill-Spiel. Also man verliert direkt immer ein Leben, wenn man getroffen wird. Es hat einen erstaunlich coolen Soundtrack, wo ich ab und an mal irgendwie stehen geblieben bin und Bock hatte, mir diese Musik anzuhören. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das Spiel ist simpel. Du hast wirklich nur Laufen, Schießen, dann dieses Stehenbleiben und Zielen, also frei zielen beim Schießen. Und that's it im Wesentlichen. Aber es hat mir nicht unbedingt weniger Spaß gemacht als Contra, weil es hat durchaus ein Verständnis dafür, wie lange sollte so ein Level sein, wie lange trägt so eine Idee. Und das große Killer-Feature von diesem Spiel, was übrigens auch von einem kleinen Team in Brasilien entwickelt wurde und gepublished von Ratalaika Games aus Spanien, die kann man sich mal merken, weil die hauen auch sehr viele Spiele raus, Großteil davon oder viele davon sind auch Crap, aber ab und an landen die dann mal so ein Treffer wie dieses Spiel hier. Das kostet 5 Euro. Da sage ich so, ja, okay, das kann man sich auf jeden Fall mal kaufen. Hat 2, 3, 4 Stunden da netten Spaß damit. Es hat keinen Multiplayer-Modus, wo ich dann gedacht habe, ach ja, krass, das ist ja schon eigentlich ein Staple, diese Art von Spielen, dass man die mindestens zu zweit spielen kann. Das hast du hier nicht. Aber ich wollte es mal mitbringen, weil ich dachte, hey, für so kleines Geld, und es ist gelungen und mit Liebe gemacht. Ich
mochte das gern. Für Retro-Fans scheint ja Brasilien echt ein heißes Pflaster zu sein, muss ich sagen. Also nicht nur hier mit den Publishern, oder ich dachte jetzt auch hier an den Entwickler, den kenne ich persönlich auch gar nicht bisher. Blazing Chrome ist, meine ich, ja auch von dem brasilianischen Duo gemacht worden. Und das war auch ein fantastischer Contra-Klon oder Contra-inspiriertes Game gewesen. Da sieht man eben, dass so die Auswirkung, die dann so diese große Retro, für uns heute Retro-Games-Kultur dann war, aber die haben ja so ein paar Jahre länger dann nochmal mit älteren Konsolen und älteren Style vom Spielen dann zu tun gehabt. Ja. Und jetzt kriegst du auf einmal echt coole, modern entwickelte dann Spiele, die nicht nur von irgendwelchen mit 50ern, End 60ern gemacht werden, sondern nochmal jüngere Leute. Ja, das haben wir in unserer Kindheit gespielt. Machen wir jetzt mal coole Games raus.
Ja. Genau, das war noch Orion Haste. Und jetzt haben wir diesen wirklich großen Katalog an Spielen heute abgefrühstückt. Es hat ein bisschen auch den Grund, warum wir so viel noch da reingepackt haben. Es ist nämlich so, dass Gregor und ich die nächsten zwei Wochen hier nicht sein werden. Und dann dachten wir, das wäre so schade, dann greifen wir die Spiele nicht mehr auf. Die haben wir aber gerade gespielt, deswegen lasst die alle in der Sendung heute stattfinden. Steffen wird uns hier vertreten und sucht sich prominente Begleitung. Also ich glaube, wir werden dann mal wieder Vitus hier haben. Kuro wird da sein.
Mario Barth. Ne? Gott. Arze Schröder.
Geraldine von der GameStar ist in einer der Folgen auch dabei und Gregor und ich sind dann voraussichtlich am 9. April wieder zurück. Abseits des Game Talks gibt es natürlich weiter auch Gaming-Programm hier bei Rocket Beans TV. Wir haben am Donnerstag Rise of the Ronin im Let's Play mit Colin und Walle. Und Walle ist auch am Freitagabend nochmal am Start für Dragon's Dogma 2. Da werde ich mich zu ihm gesellen und wir spielen ein bisschen dieses schöne neue Action-Rollenspiel. Ansonsten gibt es bei Rocket Beans diese Woche natürlich viel Schach in Form des Zugzwang-Turniers. Ich hoffe, auch da schaltet ihr ein. Und wenn euch der Game Talk gefallen hat, und dann überlegt euch uns zu unterstützen im Supporters Club, um uns solche schönen Sendungen zu ermöglichen, damit Gregor und ich hier noch eine Sendung vorfinden, wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen. Wir sehen uns dann am 9. April hier wieder. Ich danke euch beiden, dass ihr heute mit dabei wart und so schöne Themen mitgebracht habt.
Danke dir.
Genau. Vielen Dank. Wir sehen uns und wir, Matthias, sehen dich hoffentlich auch bald hier wieder.
Immer eine Folge.
Sehr schön. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Ciao.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.